Weil wenn mich das jetzt so die ganze Zeit wurmt, dann habe ich vielleicht die Neigung, jetzt auf eine andere Ebene zu wechseln, die Moralebene, und zu versuchen, ihn wenigstens etwas herunterzuholen zu mir. Ja, ich kann den Abstand auf zwei Weisen verändern. Ich kann aufsteigen oder ich kann ihn zu mir runterholen. Und ich kann ihn da deshalb zu mir runterholen, wenn ich eine, oder dann zu mir runterholen, wenn ich eine Verfehlung finde und ihn moralisch angreife. Und das hat zwei Effekte. Einmal wird er moralisch heruntergeholt. Das heißt, auf der anderen Statusebene ist er mir und den anderen plötzlich näher. Er ist nicht mehr so weit weg. Droht vielleicht auch nicht mehr so mit seiner Statusübermacht.
Lieber Professor Hübel, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Zuerst möchte ich Ihnen ein Kompliment machen für Ihr Buch, das Moralsspektakel. Es ist sehr selten, dass Sie das Buch von Anfang bis zum Ende gelesen haben und dabei noch so viele Notizen gemacht hatte.
Ja, freut
Und ja, sehr, sehr vom Zeitgeist geprägt. Und ich wollte die erste Frage aufwerfen, ob Sie nur positiven Applaus zu diesem Buch bekommen haben oder auch gewisse kritische Haltung in Medien zu spüren war.
relativ wenig kritische Rezensionen. Ich habe, glaube ich, so drei, vier gelesen, die kritisch waren. Da waren auch teilweise ganz gute Punkte drin, die man diskutieren kann. Manche stimmten nicht. Ich habe auch ein, zwei Mal geantwortet auf Rezensionen. Ich hatte mir ja so ein bisschen erhofft, dass es mehr kritische Rezensionen gibt, dass man da in die Diskussion kommt. Aber das ist leider nicht eingetreten. Für ein Buch ist es ja gar nicht schlecht, wenn es scharf kritisiert wird, sowohl für die Aufmerksamkeit als auch für die Diskussion, die dann folgen kann.
Meine persönliche Erfahrung mit kritischer Berichterstattung, wenn Sie etwas sachlich sehr gut untermauern, gibt es extrem wenig Kritik. Das heißt,
Ja.
die Leute versuchen doch auf der Oberfläche zu bleiben. Aber na, Professor Hübel, das Moralspektakel, das ist ja an sich eine Wertung. Auf der anderen Seite, glaube ich, eine sehr gute Beschreibung von dem, was wir erleben. Wie kamen Sie zu diesem Thema und was bedeutet das?
Ja, das stimmt. Also Moralspektakel heißt erstmal, wir jemand setzt moralische Urteile nicht dafür ein, um wirklich etwas zu bewerten, nach Werten und Normen, ob eine Handlung oder eine Gesellschaft gut oder schlecht ist oder ob wir etwas verbessern sollen in der Gesellschaft, sondern man setzt dieses moralische Werturteil eher als Show ein. Man möchte damit etwas anderes zeigen, vielleicht, dass man zu einer Gruppe gehört. Man möchte vielleicht Anerkennung haben. Man möchte vielleicht auch das moralische Urteil als Waffe einsetzen gegen andere, wenn man sie besonders harsch kritisiert. Also es hat dann diese soziale oder kommunikative Funktion. Und ich habe mich wie alle natürlich mit diesen Phänomenen beschäftigt. Die haben zugenommen in den letzten 10 Jahren, vor allen Dingen durch die sozialen Medien. Und ich wollte verstehen, warum gibt es plötzlich so erhitzte moralische Diskussionen, teilweise über Nichtigkeiten, über Kleinigkeiten, die vollkommen irrelevant sind, ob man irgendeine Straße umbenennt oder ob die finnische Ministerpräsidentin in ihrer Privatheit irgendwann mal getanzt hat. Und das wurde aufgezeichnet, während es einen Krieg auf der Welt gab. Also solche Fragen haben wir heiß diskutiert und ich wollte das verstehen und habe gleichzeitig mich sehr viel mit Moralpsychologie beschäftigt und habe gesehen, dass Status, also soziale Anerkennung, ja, wo man in der Hierarchie steht, oben oder unten, ein Thema ist in der Psychologie, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, in der Evolutionstheorie, evolutionären Anthropologie. Überall ging es um Status, manchmal mit anderen Begriffen, aber es ging immer um diese Themen und die passten irgendwie sehr gut zu diesen ganzen Phänomenen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dass diese ganzen Phänomene, dass man die vielleicht erklären kann mit einer Statustheorie der Moral. Also dass es dann nicht wirklich um Werte und Normen geht, um moralische Fragen oder eine ethische Bewertung, sogar eine reflektierte Bewertung von Sachverhalten, sondern es geht eher darum, dass man Anerkennung oder Status bekommt, wenn man sich moralisch positioniert.
Und um moralisch sich positionieren zu können, muss man ja zuerst verstehen, was Moral ist und was richtig, was falsch ist. Wir haben jetzt mit Professor Gabriel darüber gesprochen, dass es auch moralische Tatsachen existieren. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Gibt es so etwas wie absolute moralische Werte oder sind sie relativ?
Das ist umstritten in der Ethik. Ich glaube, man braucht diese starke Annahme nicht, um alles zu beschreiben, was ich beschreibe. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass es moralische Tatsachen gibt. Ich halte das für sehr plausibel, so wie es auch mathematische Tatsachen gibt. Tatsachen sind ja einfach Dinge, die es in der Welt gibt, die wir mit wahren Aussagen beschreiben können. Und wenn ich etwas Wahres sage über die Welt normalerweise, zum Beispiel Pflanzen beziehen ihre Energie durch Photosynthese, dann sage ich etwas über die Welt. Und was macht diese Aussage wahr? Das sind irgendwie die, also es ist die Welt da draußen. Bei der Moral, das ist das große Problem, deshalb ist die Diskussion da so umstritten, ist das schwieriger zu sagen, was macht eigentlich meine moralischen Aussagen wahr oder falsch? Auf was zeige ich denn da? Und so richtig kann man nicht auf irgendetwas zeigen, aber in unserer alltäglichen Urteilspraxis unterstellen wir oft schon, dass es so etwas wie einen Universalismus gibt. Wir sagen sowas zum Beispiel, also wir glauben zum Beispiel, dass die Menschenrechte verpflichtend sind und die Menschenrechte gelten für alle Menschen zu jeder Zeit ohne Einschränkungen und ohne irgendwelche Bedingungen. Also nur wenn man Homo sapiens ist, hat man automatisch diese Menschenrechte, egal ob das von allen Menschen anerkannt ist oder nicht. Und diese Grundidee, die dahinter steht, ist, dass es so etwas gibt wie universelle Prinzipien. Jetzt könnte man immer noch sagen, ja, das ist eine Vereinbarung, wir haben uns einfach darauf geeinigt. Aber wenn wir uns wirklich, wenn wir wirklich drüber nachdenken, dann merken wir sehr schnell, Konventionen, Einigungen, die wir haben, sowas wie man fährt auf der rechten oder linken Straßenseite, die kann man sehr schnell ändern. Also wir würden nicht sagen, dass die Engländer was falsch machen, weil sie auf der linken Seite fahren. Wir sagen einfach, naja, die haben eine andere Konvention. Ne? Diese Art von Konvention kann man leicht ändern und da passt man sich an und die hat keine moralische Relevanz. Aber Kinder zum Spaß zu töten, das ist ein drastisches Beispiel, ja, ist niemals eine bloße Konvention. In dem einen Land und in dem anderen Land ist es okay und in dem einen Land ist es halt eine Konvention und in dem anderen Land ist es verboten. Das würden wir irgendwie nicht sagen. Wir glauben, dass so etwas nicht eine bloße Verabredung ist, dass das irgendwie tiefer liegend ist. Und das ist, und mit, wenn wir mit diesem Anspruch, so einem universellen Anspruch daran gehen und sagen, das ist unabhängig davon, was eine einzelne Person glaubt und was ich jetzt glaube, sondern es ist irgendwas, was verpflichtend ist zu allen Zeiten für alle Menschen, dann habe ich mich indirekt schon darauf festgelegt. Aber es ist extrem schwierig, das zu beweisen. Man kann schwer beweisen, dass es moralische Tatsachen gibt. Aber wir unterstellen sie, wie gesagt, sehr oft in unserer Urteilspraxis.
Und vielleicht um den Kontext für dieses Moralspektakel aufzugreifen. Sie haben ja von den sozialen Hierarchien gesprochen. Und wenn ich das richtig verstehe, die Menschen befinden sich permanent in einem sozialen Vergleich. Ja, um auch sich einzuordnen, das passiert, glaube ich, unbewusst. Und es gibt die Möglichkeit nur bei Kompetenzhierarchien, das heißt, wenn man besser ist, in einem Fach aufzusteigen und dadurch die Bewunderung auf sich zu ziehen. Ja, das ist im Sport ist es, glaube ich, umstrittig. Wenn man Ronaldo heißt, hat man eine gewisse Ausstrahlung und gewisse Reputation. Ist so ein Moralspektakel durch Einsatz von Signalen moralischer Art, dass man sich erhebt und in diesem Spiel, Statusspiel aufsteigt, ist das eine Alternative, Ausstrahlung zu gewinnen?
Bin ich mir ganz sicher. Also ich glaube, es gibt verschiedene Statusebenen, wie Sie es gerade beschrieben haben, für die man Anerkennung oder vielleicht sogar Bewunderung erhält. Und Leistung ist ein typisches Beispiel. Sport ist ein tolles Beispiel oder Musik. Aber auch wenn man in seinem Job sehr gut ist, ne, man ist in einem bestimmten Bereich gut, dafür bekommt man Anerkennung, wird dafür auch teilweise ja sehr gut bezahlt, wenn man Experte oder Fachmann, Fachfrau ist. Und für Besitz bekommt man Anerkennung, für soziale Kontakte, für Attraktivität. Das ist hinreichend bekannt, sehr gut beschrieben. Sozialer Vergleich in der Soziologie seit den 50er Jahren intensiv beschrieben. Wir machen es aber auch bewusst. Sie haben gesagt unbewusst, meistens unbewusst, das stimmt. Aber auch sehr bewusst vergleichen wir uns, wie viel Quadratmeter deine Wohnung in Berlin, wie viel hat meine? Und können deine Kinder jetzt schon 5 Worte sagen, meine können erst 3 sagen? Und wer erzählt die besseren Witze? Und wer ist besser angezogen? Also wir machen das auf ganz vielen Ebenen bewusst und unbewusst. Jetzt würde ich sagen, Moral ist eben ebenfalls eine Ebene, wo wir das tun. Wir wollen gute Menschen sein. Wir wollen zumindest von unserer moralischen Gruppe so anerkannt werden, als tugendhaft und als gut, zuverlässig, hilfsbereit, ehrlich, anständig, vielleicht aber auch tapfer, einfühlsam. Also da gibt es eine ganze Palette von Tugenden und Eigenschaften, die wir gerne zugeschrieben bekommen. Wir haben nichts dagegen, wenn wir da vielleicht etwas besser eingeschätzt werden, als wir tatsächlich sind. Also wir würden da nicht widersprechen, wenn uns jemand für besonders hilfsbereit hält, wenn wir gar nicht so hilfsbereit sind. Also das würde ich sagen, gibt es alles. Und Das Phänomen ist natürlich, dass wir uns auf den Statushierarchien vergleichen und in einer Welt, in der wir auf der Leistungsebene sehr stark konkurrieren, das ist jetzt eine Beobachtung, passiert es schnell, dass wir dann auf eine andere Ebene wechseln im Statusvergleich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, das ist ein ganz banales Beispiel, Woody Allen ist ein sehr berühmter Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler. Und jetzt sehe ich den und er ist berühmt und ich möchte irgendwie mit dem gleichziehen. Es gibt für mich keine Möglichkeit, mit Woody Allen gleichzuziehen. Ich müsste 80 Filme drehen und ich weiß nicht, wie viele, 12 Oscars oder wie viel er gewonnen hat, gewinnen und unglaublich witzige Geschichten erzählen und weltberühmt werden. Das kann ich nicht schaffen. Habe ich aber trotzdem das Gefühl, naja, warum hat er diesen hohen Status? Es gibt viele Menschen um mich herum, die haben diesen hohen Status, ich selber nicht. Und wenn mir Status wichtig ist, nicht allen Menschen ist das so wichtig, aber allen Menschen ist es irgendwie auf eine gewisse Weise wichtig, aber nicht allen Menschen ist es wichtig, ganz, ganz oben zu sein. Aber wenn mich das jetzt so die ganze Zeit wurmt, dann habe ich vielleicht die Neigung, jetzt auf eine andere Ebene zu wechseln, die Moralebene, und zu versuchen, ihn wenigstens etwas herunterzuholen zu mir. Ja, ich kann den Abstand auf zwei Weisen verändern. Ich kann aufsteigen oder ich kann ihn zu mir runterholen. Und ich kann ihn da deshalb zu mir runterholen, wenn ich eine, oder dann zu mir runterholen, wenn ich eine Verfehlung finde und ihn moralisch angreife. Und das hat zwei Effekte. Einmal wird er moralisch heruntergeholt. Das heißt, auf der anderen Statusebene ist er mir und den anderen plötzlich näher. Er ist nicht mehr so weit weg. Droht vielleicht auch nicht mehr so mit seiner Statusübermacht. Bei Ronaldo wäre das genau dasselbe. Das kann man eigentlich bei allen berühmten Menschen machen. Deshalb machen das auch die Klatschmagazine und die Menschen so gerne. Die wollen diese Fehler finden. Aber gleichzeitig kann ich auch Anerkennung in meiner Gruppe bekommen, dass ich jetzt irgendein Fehlverhalten von ihm, ne, er hat irgendwas gesagt vor 5 Jahren, das könnte ich vielleicht als sexistisch oder rassistisch deuten. Also ich kann auch Dinge finden, die dann schnell bei meiner Gruppe, bei meiner moralischen Gruppe mir Anerkennung geben, weil ich jemanden, der sehr statushoch war, herausgefordert habe oder zur Rede gestellt habe. Zu Fall
gebracht habe.
Ne, also die, ja, vielleicht sogar, und dann im Extremfall zu Fall gebracht, dann bin ich natürlich, kriege ich besonders viel Anerkennung von einigen, ne, dieses Calling out, sagt man da im Englischen, ne, Call out Culture, also irgendein Fehlverhalten zu finden. Und weil das natürlich alle Menschen dazu neigen, Anerkennung zu bekommen, und eine kleine Gruppe wird auch gerade diese Strategien wählen, und weil man besonders viel Anerkennung bekommt, wenn man berühmte Leute zu Fall bringt, das können aber auch Institutionen sein, das muss jetzt gar nicht unbedingt eine Einzelperson sein, ich kann auch sagen, das Museum hat irgendwas falsch gemacht oder diese Firma hat ein dunkles Kapitel in ihrer Geschichte. Also alle Institutionen, Personen, Akteure, die berühmt sind, werden typischerweise angegriffen von einer bestimmten Gruppe von Leuten, die sich erhoffen, dadurch selber Anerkennung zu bekommen.
Und wenn man jetzt Moralspektakel im negativen Kontext betrachtet, wie unterscheidet man ein Moralspektakel von echtem aktivistischen Verhalten, wo man sagt, ich meine, so ist es ja auch der Progress und der Fortschritt der moralischen Entwicklung entstanden, dass viele auf die Straße gegangen sind und für etwas gekämpft haben, über Jahrzehnte. Ja. Wo findet man da diese sehr vielleicht sanfte Linie zwischen Virtual Signaling und tatsächlichem Kampf für eigene Werte?
Ja, das ist die absolut große Preisfrage. Das ist ganz schwer herauszufinden, weil bei jeder Handlung eines Menschen die Absicht eine Rolle spielt. Welche Absicht hat die Person, wenn sie etwas sagt, schreibt oder tut? Und die Absicht kann ich nicht sicher feststellen. Ne? Ich kann sehen, die Person handelt, sie sagt etwas, warum sie so handelt. Aber was wirklich dahinter steht, die Motive, das kennen wir so aus Krimis, ne? Was ist das Motiv? Das brauche ich, um irgendwie den Fall zu lösen. Braucht der Kommissar, braucht auch der Richter oder die Richterin, und dann um das Urteil zu sprechen, und an die Absichten oder Motive, Pläne, kommt man schwer heran. Deshalb ist es immer ambivalent und es ist nie eindeutig beschreibbar, aber ich gebe so ein paar Beispiele, wo man so klare Fälle hat. Und ein klarer Fall, wo der Aktivist, also es sind auch immer zwei Achsen, das sage ich vielleicht noch vorweg. Also es gibt immer die Achse der Taten. Wie stark tut jemand etwas für seine Gruppe, die Gesellschaft, auf der Achse der Taten? Und die zweite ist die Kommunikationsachse. Wie stark spreche ich darüber? Also es gibt Leute, die spenden sehr, sehr viel Geld von ihrem Privatvermögen, also opfern sehr viel von dem, was sie für sich selber nutzen könnten, spenden sehr viel, aber reden auch darüber. Die werden sozusagen auf beiden Achsen relativ hoch. Und jetzt gibt es natürlich Extrembeispiele. Jemand, der so gut wie gar nichts tut auf der Achse der Taten, sondern nur irgendwas twittert, Hashtag-Aktivisten. Und das sieht man meistens daran, wenn die Normverletzungen zum Beispiel sehr, sehr klein sind, um die es geht. Also man regt sich darüber auf, dass irgendein Bürgermeister vor 10 Jahren nachts um 4 das Falsche getwittert hat. Ein mehrdeutiger Satz, man weiß nicht, war es irgendwie witzig, satirisch oder ernst gemeint. Man wählt die radikalste Lesart, regt sich besonders darüber auf und fordert vielleicht den Rücktritt. Da kann man dann sagen, also wenn die Normverletzung klein ist und die Empörung ist moralischer Zorn, sehr, sehr hoch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, es geht eher um diese Selbstdarstellung und sehr wenig, um wirklich die Welt besser zu machen. Wenn jemand umgekehrt aber sein Leben riskiert, weil er in ein Krisengebiet fliegt, um dort
zu helfen,
Menschen in Sicherheit zu bringen, dann kann man sagen, vielleicht ist der auch ein bisschen narzisstisch und will davon seinen Freunden bewundert werden, aber er hat natürlich sehr viel riskiert, hat ein kostspieliges Signal gesendet, sagen die Soziologen und Biologen, Ökonomen, weil er Kosten, zum Beispiel Lebensgefahr, ist eine sind Kosten, die man einsetzt. Also je kostspieliger die Tat, desto weniger, desto eher kann man davon ausgehen, es geht auch wirklich um die Sache. Aber natürlich ist auch jemand, der sein Leben riskiert, vielleicht jemand, der dafür auch Anerkennung will. Das ist auch nichts Schlimmes. Ich sage auch nicht, dass es negativ grundsätzlich sein sollte, Anerkennung für seine moralischen Taten zu bekommen. Wir haben zum Beispiel sehr viele moralische Vorbilder. Wir bewundern, sagen wir mal, Martin Luther King oder Mahatma Gandhi oder eine Friedensnobelpreisträgerin. Und wir wundern sie auch, weil wir ihre Taten gesehen haben, weil sie die kommuniziert hat und weil wir mitbekommen haben, was passiert. Und das stiftet vielleicht auch Menschen an. Sie haben ja schon gesagt, Aktivismus. Viele Menschenrechte mussten hart erkämpft werden. Davon sind die Leute auf die Straße gegangen. Sie hatten irgendwie Vorbilder, Anführer, denen sie gefolgt sind. Also das ist alles legitim. Nur ich glaube, in der heutigen Zeit gibt es eine große Verlockung, eher, wie gesagt, auf dieser Hashtag-Aktivismus-Seite zu sein, weil es so leicht ist, moralische Signale abzusenden und weil man so wenig einsetzen muss, weil sie so billig sind. Sprachsignale sind typischerweise billige Signale. Und deshalb gibt es eine Tendenz, natürlich für uns alle auf der Ebene der Kommunikation alles ein bisschen höher zu fahren. Und die Ebene der Taten, die man sich natürlich auch anschauen kann, spielt ja nicht mehr ganz so eine große Rolle. Ich glaube, das ist sozusagen die allgemeine Diagnose.
Und auf der anderen Seite haben wir gleichzeitig die Zeiten, wo wir, glaube ich, die moralischste Welt haben, die auf jeden Fall in westliche Hemisphäre. Das ist fast schon ein, wie Sie sagen, ein Moralparadoxon ist. Wir sind so fortgeschrittlich oder fortschrittlich in unserer faktischen Umgebung und das wird aber so negativ aufgefasst, als ob wir gar keinen Fortschritt in den letzten 50, 60, 70 Jahren gemacht haben.
Ja, das ist dann wirklich ein Paradox. Man kann sich ja anschauen, wo, in welchen Ländern sind die Menschenrechte besonders gut umgesetzt. Solche Dinge wie Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Schutz vor staatlicher Willkür, wo ist die Korruption sehr niedrig, wo sind die Entfaltungsmöglichkeiten hoch, Gleichstellung zwischen Mann und Frau, Minderheitenrechte geschützt, wo wird Einwanderung im Mittel eher positiv gesehen und so weiter, das Klima geschützt. Und da schneiden die westlichen Länder überall immer am besten ab. Also das ist ja auch der Grund, warum, wenn Menschen auswandern, die großen Migrationsbewegungen gehen natürlich in die wohlhabenden Industrieländer, weil da die Menschenrechte besonders gut geschützt sind und die Entfaltungsmöglichkeiten sehr gut sind. Die Demokratien sind da relativ stabil. Gibt es immer Abstufungen, ist nicht überall ganz gleich gut und so weiter. Und gleichzeitig reden wir aber, besonders hier im Westen, am stärksten über Sexismus, Diskriminierung, über
Rassismus.
Über Leute, die Einwanderung kritisieren. Wir sind besonders hart mit uns, wenn es um die ganzen Klimaschutzmaßnahmen und so weiter geht. Und die Leute im Westen haben am ehesten auch das Gefühl, dass es überhaupt keinen Fortschritt gibt. Also was Sie angesprochen haben, wenn man sich die ganzen Daten anguckt, gibt es eine wunderbare Webseite, die heißt Our World in Data, kommt jetzt auch demnächst ein Buch dazu raus.
Von einem Deutschen gegründet.
Ah ja, wusste ich gar nicht. Er hat einen deutschen Namen, ich wusste gar nicht, dass er Deutscher ist ursprünglich. Genau, und wenn man sich da die Daten anschaut, dann sieht man natürlich, gibt es ganz vieles liegt auf der Welt im Argen, das ist keine Frage, aber in ganz vielen Hinsichten hat sich die Welt unglaublich verbessert. Ein anderes Beispiel ist Factfulness von Rosling, das Buch, der das auch nochmal gut nachgewiesen hat. Aber besonders im Westen haben wir das Gefühl, es wird alles schlechter. Und es gibt dafür, glaube ich, verschiedene Gründe. Es hat was mit dem Medienkonsum zusammen, mit der selektiven Wahrnehmung. Es hat was damit zu tun, dass unsere Ansprüche schneller steigen als der moralische und soziale Fortschritt. Aber ich glaube, es hat auch was mit Kommunikation zu tun. Man wird tendenziell eher dafür belohnt und es wird eher erwartet, dass man Missstände kommuniziert, dass man die sich darüber aufregt, dass man die thematisiert, weil man sonst vielleicht wie jemand wirken könnte, dem die ganzen Missstände, die es noch gibt, nicht am Herzen liegen, dem das egal ist. Und deshalb gibt es eine Neigung in der öffentlichen Diskussion, vor allen Dingen in den Medien, in der akademischen Welt, die Nachteile besonders zu betonen, zu Recht zu bekämpfen. Aber dann steht natürlich insgesamt der Eindruck, dass es alles schlechter geworden ist und die Leute wollen lieber einmal mehr sagen, dass es so schlecht ist, als zu sagen, es ist doch gar nicht so schlimm und es ist doch sehr gut geworden, weil dann sofort der Angriff kommt, du verharmlost die ganzen...
Oder du schweigst.
Ja. Ja, du schweigst zu den schlimmen Themen, du verharmlost das ganze, sozusagen die ganzen Unwuchten, die es auf der Welt noch gibt. Ganz kurze Mini-Anekdote dazu, Steven Pinker hat dieses große Buch geschrieben über Gewalt, The Better Angels of Our Nature. Und am stärksten wurde er dafür angegriffen, dass er gesagt hat, vieles hat sich verbessert. Obwohl er das mit unvorstellbaren Daten und Korrespondenz mit fast allen wichtigen Forschern in dem Gebiet untermauert hat, war das die größte Herausforderung. Es war nicht die Herausforderung, dass er beschrieben hat, wo noch Gewalt herrscht und wie das passiert und so weiter, sondern dass man es lesen könnte als ein Buch, das sagt, alles ist in Ordnung, obwohl das nicht die Aussage ist und er es ganz klar auch verneint hat an mehreren Stellen im Buch. Aber das ist eine unglaubliche Herausforderung, weil es sozusagen wie die falsche moralische Botschaft wirkt. Und da sehr viele Leute im akademischen Medienbereich sehr progressiv sind, wollen sie die Signale senden, die zeigen, ich habe Mitgefühl mit den Schwachen, Unterdrückten, Benachteiligten. Mir geht das Unrecht der Welt nahe. Das geht ihnen auch wirklich nahe. Also es ist jetzt auch nicht zynisch, aber sie wollen es halt auch besonders stark kommunizieren. Und deshalb täuschen sich viele Menschen darüber, wie der Stand der Welt tatsächlich ist.
Aber darüber hinaus, wenn man jetzt Unrecht der Welt einem nahe geht, aber die Kostenspieligkeit, in diese Welt tatsächlich etwas zu bewegen, so hoch ist, dass man sagt, dann gehe ich lieber auf die Straße bei mir in der Nachbarschaft und protestiere gegen Rassismus, anstelle irgendwo in der Welt etwas tatsächlich zu machen, was einen Beitrag dazu leistet. Weil ich glaube, in Deutschland haben sie auch ein paar Beispiele genannt, die haben auch leichte rassistische Tendenzen, aber die sind inzwischen so gering, dass es bestimmt andere Orte auf der Welt sind, wo man helfen kann mit dem eigenen Einsatz. Aber das wird dann sehr, sehr kostspielig werden. Ne?
Ja, das ist kostspielig und das ist auch nicht unsere Natur. Wir schauen natürlich erst in unserem Viertel und in unserem Staat oder in unserem Umfeld, was ist da los? Das ist ja mit Energiesparmaßnahmen das Gleiche. Also wenn wir unsere Häuser jetzt perfekt isolieren, könnten wir mit demselben Geld in Malawi alle Kohleöfen austauschen durch oder alle offenen Feuerstellen austauschen durch energetisch vernünftige Elektroöfen oder Öfen, die die CO2-Belastung erheblich senken. Und mit einem kleinen Einsatz könnte man sehr, sehr große Effekte erzielen. Aber wir gucken natürlich auch besonders in unserem Umfeld, ob sich jemand richtig verhält. Und mit der Demonstration ist das auch so. Ne? Wir gucken jetzt mit besonders feinen Augen auf die Ungerechtigkeiten, den Rassismus, den es in unserer Gesellschaft nachweislich gibt. Aber in anderen Teilen der Welt, wo Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit etwas allgemeiner formuliert, sehr, sehr viel stärker verbreitet ist, also wo Leute viel eher sagen, ich möchte nicht neben jemandem leben von der anderen Ethnie, übrigens auch in sehr vielen Ländern Afrikas, in Indien, in der arabischen Welt, in Südamerika. Das findet man überall auf der Welt. Es ist überall stärker als im Westen, aber das ist sozusagen dann schon zu weit weg von unserem Leben. Ne? Da würden wir jetzt unsere Energie nicht reinstecken, um da die Welt zu verbessern, sondern wir wollen natürlich in unserem Umfeld das verbessern. Und das würde wieder dafür sprechen, dass es auch etwas mit Status und Anerkennung und Gruppen zu tun hat. Wir wollen in unserer Gruppe, in unserem Umfeld als jemand anerkannt werden, der die richtigen Werte hat. Und dann ist es schon ein bisschen zu abstrakt zu sagen, naja, ich habe zwar jetzt kein energiesparendes Haus, aber ich habe so und so viel Geld investiert, ne, in irgendein Projekt in Brasilien. Das ist irgendwie zu weit weg. Man möchte direkt sehen, der hat keine Kaffeekapsel und fährt Fahrrad, hat ein Elektroauto. Das sind starke Signale innerhalb der eigenen Gruppe. Auch wenn sie rein rechnerisch, wenn man jetzt so altruistisch denkt, was hat den besten Effekt, vielleicht gar nicht so aufgehen. Vielleicht noch ein letztes Beispiel, das ist für mich dieser Unterschied Plastiktüte, Jutebeutel. Ne? Der Jutebeutel signalisiert sehr stark, ich bin gegen Plastik, das Plastik, ne, bleibt tausende von Jahren im Meer, schwimmt das rum, ist schwer abbaubar und so weiter. Wir produzieren zu viel Müll, keine Frage. Aber der Jutebeutel hat einen sehr, sehr hohen CO2-Fußabdruck im Gegensatz zu diesem Plastikbeutel. Aber er signalisiert halt sehr, sehr stark in unserem Umfeld hier in der urbanen westlichen Welt, ich bin auf der richtigen Seite. Also tragen Leute ganz, ganz viele von diesen Jutebeuteln. Man hat das ganze Haus voll, jedes Museum, jedes Theater, jede Diskussionsrunde gibt es einen neuen Beutel, wo irgendwas Schönes draufsteht. Man braucht die alle gar nicht. Man hat diesen hohen CO2-Abdruck, aber man sendet das richtige Signal. Und das ist einer der Gründe für diese Fehlincentivierung, dass den Leuten doch das Signal wichtiger ist, als das mal, wie Sie es gerade beschrieben haben, wirklich durchzurechnen, wo habe ich den höchsten Effekt mit einem bestimmten Einsatz.
Ja, und die Gefahr liegt auch darin, dass man anstelle einer Leistungskultur so eine Signalkultur bekommt, wo man noch nichts bewegt hat, aber dafür sehr laut war und dafür belohnt wird. Und ich beobachte das zurzeit, dass diese Leistungsunterschiede auch eher kritisch gesehen werden und durch, weil ich meine, das ist ja häufig ein Glück des Lebens, dass man den Big Five gut abschneidet und eine IQ hat, das ist ja Lotterie des Lebens, ja. Aber dafür jemanden zu bestrafen, ich weiß nicht, wie man damit umgeht.
Ja, also sprechen Sie eigentlich zwei Sachen ein. Einmal, was ist von Natur aus gegeben, ne, und ist schwer veränderlich, das ist natürlich besonders hart, ne, weil das es Unterschiede gibt, die sich auf das Leben auswirken. Sie haben es ja schon gesagt, ne, also bestimmte Persönlichkeitsmerkmale haben einen großen Einfluss auf den Lebenserfolg. Ne. Wer sehr gewissenhaft und sehr offen ist, wird zum Beispiel im Beruf sehr erfolgreich sein und dazu noch emotional stabil, ist auch sehr wichtig. Wer emotional nicht so stabil ist, neigt eher zu Depressionen, Ängstlichkeit, Unsicherheit, ist auch eher in Behandlung. Das hat natürlich Nachteile für die Entfaltung, aber wir können nicht so richtig was dafür. Ne. Das ist uns gegeben genetisch und durch die Erziehung, Intelligenz ist auch so ein Beispiel, eines der stärksten Faktoren überhaupt für beruflichen Lebenserfolg in allen Hinsichten, selbst für Lebenszufriedenheit. Das ist jetzt erstmal festgegeben. Und jetzt haben einige Leute mehr Erfolg als andere. Und auch das, glaube ich, ist eine Statusherausforderung erstmal. Also gerade wenn man in einem Land lebt, Deutschland, Frankreich, USA, also in den westlichen Ländern, wo es sehr stark auf Leistung ankommt, in allen natürlich auch, aber besonders im Westen ist Leistung steht an einer sehr, sehr hohen Stelle. Und durch Glück oder auch durch Einsatz hat man jetzt mehr Erfolg als jemand anders, dann führt der Erfolg erstmal zu einer Statusherausforderung. Jemand merkt, der hat jetzt Erfolg, vielleicht zu Recht oder zu Unrecht, das fordert mich heraus. Und jetzt gibt es natürlich eine schnelle Neigung zu, also es gibt jetzt zwei Antworten, ich sage jetzt entweder, oh, der hat sich richtig angestrengt, der ist ehrgeizig, das ist ein Vorbild für mich, ich versuche das auch, ich kann das auch schaffen. Das wäre die eine Möglichkeit. Das wäre eher dieser Leistungsidee der Autonomiekultur, nenne ich das. Das ist eine bestimmte Moralkultur, die sehr stark auf innere Stärke, inneren Wert, Autonomie setzt. Das heißt, es liegt an mir und ich streng mich an und vielleicht schaffe ich es, aber vielleicht werde ich auch nicht ganz so erfolgreich, aber ich hole das meiste raus, was ich sozusagen in meinem Potenzial rausholen kann. Und die andere Strategie ist aber zu sagen, na Moment, das sind unverdiente Privilegien. Und die gibt es sicherlich auch, keine Frage. Ne? Da gibt es ganz viel Forschung dazu. Also wer sehr wohlhabend aufgewachsen ist in Deutschland, in einem Akademikerhaushalt, hat viel mehr Entfaltungsmöglichkeiten als jemand, der nicht im Akademikerhaushalt aufgewachsen ist. Ne? Oder wer Deutsch als erste Sprache gesprochen hat, hat Vorteile gegenüber Leuten, die sich die Sprache erst aneignen mussten auf dem als Zweitsprache. Ne? Zweitsprachen zu lernen, weiß man aus dem Schulunterricht, ist immer schwieriger als die Erstsprache.
Ich kann bestätigen.
Ja, genau. Wenn man das nicht in diesem ersten Feld, sondern bei mir auch, ich hab mit großer Mühe dann Englisch gelernt, mit vielen Jahren, die ich in England und Amerika gelebt habe. Ich wäre gern sprachbegabter. Ich kenne einige Menschen, die sind unglaublich sprachbegabt. Die sprechen ohne fast akzentfrei 4 oder 5 Fremdsprachen. Aber bei mir ist das jetzt nicht so. Und also das ist, man hat bestimmte Vor- oder Nachteile. Und jetzt ist man natürlich dann auch geneigt zu sagen, naja, wenn jemand jetzt sehr erfolgreich ist, dann liegt es ja an den Privilegien, an den Vorteilen, an den Strukturen. Und das ist auch eine Neigung, die wir eher in der Soziologie finden und in den Geisteswissenschaften, wo man weggekommen ist, sich das Individuum anzuschauen, sondern natürlich eher mal die übergeordneten Strukturen. Die muss man auch untersuchen, die gibt es auch. Aber es gibt natürlich eine Neigung, diese Strukturen dann überzubetonen. Und gerade im Aktivismus ist es dann leicht zu sagen, oh, jemand war erfolgreich, dann kann es ja nur so sein, dass die Person von zu Hause aus Geld hatte oder ne, die das Glück hatte oder weil die Person ein Mann ist oder weil sie kein ADHS hat und so weiter. Ich habe das selber erlebt an der Universität der Künste, um ein Beispiel zu nehmen. Da hatte ich verschiedene Leute eingeladen, habe eine Diskussion geführt mit einem Professor der Universität, ich glaube Zürich ist das, Kunstuniversität in Zürich. Jörg Scheller und dann haben sich dann einige Studentinnen und ja, also eher aktivistische Kolleginnen und Kollegen beschwert, dass sie jetzt mit einem weißen Mann, der privilegiert ist in ihren Augen, über Identitätspolitik redet. Der hat darüber zwei hervorragende Bücher geschrieben, ja, und ist auch einfach ein Experte auf dem Gebiet. Was sie aber nicht wussten, ist, dass er nicht aus einem Akademikerhaushalt kommt und sich das alles selber erarbeitet hat und überhaupt keine Startchancen bekommen hat von zu Hause aus. Ne? Das einzige Vorteil in ihren Augen, was sie gesehen haben, ist, dass er ein Mann ist und dass er weiß ist, was natürlich auch nicht so unwahrscheinlich ist in Deutschland, wo einfach sehr viele Menschen weiß sind im Sinne von, dass sie keine sichtbare Migrationsgeschichte haben. Und daran sieht man schon, es war eine Herausforderung und die erste, es ist einfach zu leicht dann zu sagen, aha, das muss ja so sein, dass er diese bestimmten Privilegien hatte und diese Nachteile, die man, die oft unsichtbar bleiben, die sieht man dann gar nicht und die bleiben im Dunkeln. Aber es ist, hilft einem natürlich damit umzugehen, dass man vielleicht selber nicht so tolle Bücher geschrieben hat oder so erfolgreich ist wie diese Person oder irgendeine andere.
Aber flüchtet man damit nicht in eine Opferposition und tarnt es mit Privilegien der anderen? Weil ich habe das für mich selbst ein bisschen eingewertet, das Thema, das ist ja die Frage der Selbstwirksamkeit. Und das ist so eine Art der Alibi-Funktion, wo ich sage, na ja, weil ich ja sowieso schlechter unterwegs bin von Anfang an, kann er ja gar nicht mithalten und er ist böse und bei mir ist alles gut, hätte ich seine Startvoraussetzungen wäre genauso gut gewesen. Ja.
Ja, klar, das ist, also ich glaube, das sind sogar zwei Moralmodelle, die so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Also ich glaube, es gibt drei große Moralkulturen. Die klassische Kultur auf der ganzen Welt und auch in der Vergangenheit des Westens ist diese Autoritätskultur, wo es um Stärke ging, die sehr männlich geprägt ist, ne? Also eine, das Patriarchat, das klassische Patriarchat, wo die Männer stark sein mussten, wo man Stärke beweist und auch für kleine Beleidigungen oder Konflikte, dass man die sofort auch im vielleicht sogar im Kampf oder zumindest in einer starken Auseinandersetzung lösen muss.
In einem Duell.
Ja, Duell, genau, das wäre so ein Extrembeispiel, aber sozusagen Ehre, Honor steht da an sehr, sehr hoher Stelle und man möchte auf keinen Fall Opfer sein. Und das wurde abgelöst durch die Autonomiekultur. Sie haben das schon, glaube ich, so ein bisschen skizziert, ne? Also Leistung, Selbstbestimmtheit. Ich möchte aus eigener Kraft etwas schaffen, ich habe auch eine innere Würde, ich lasse mich auch nicht so schnell beleidigen, aber es kommt irgendwie auf mich an, das Beste aus meinem Leben herauszuholen. Ne? Und dazu gehört, glaube ich, auch dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit. Wenn man das macht, typischerweise nicht immer, wird man auch Erfolge haben und merken, aha, ich bin jetzt, was weiß ich, habe jetzt Klavier gespielt, ich werde jetzt nicht Igor Levit, ein erfolgreicher Konzertpianist werden, aber ich spiele jetzt plötzlich besser und ich kann diese ganzen Walzer jetzt spielen und die konnte ich vor 3 Jahren noch nicht spielen. Also ich merke diese Selbstwirksamkeit an meinen Fähigkeiten. Und jetzt gibt es aber ein Gegenmodell, das hat sich vor allen Dingen in den Universitäten herausgebildet, in amerikanischen Universitäten, hat sich aber in meinen Augen ausgebreitet in der gesamten sogenannten kreativen Klasse, Medien, Kultur, Akademie, innovative Unternehmen. Und das ist eher diese Opferrollenkultur, könnte auch sagen Fürsorgekultur, wo ein hoher Wert darauf gelegt wird, dass man fürsorglich ist, also sich kümmert um Benachteiligte, Unterdrückte, Diskriminierte, die Geschundenen, die Benachteiligten, die Ausgeschlossenen. Also das möchte man tun. Aber sofort gibt es aber auch einen Mechanismus, dass diejenigen, die einen Nachteil haben, auch teilweise echte nachweisliche Nachteile haben, im Ansehen deshalb steigen und besondere Beachtung bekommen. Und dann besteht immer die Gefahr, wenn man merkt, aha, die Opferrolle gibt mir Status, dann besteht natürlich schnell die Gefahr, dass ich dann die Opferrolle dann auch nicht mehr verlassen will. Die ursprüngliche Idee war ja des sozialen Aufstiegs. Ich bin vielleicht in ein Milieu hineingeboren, wo ich keine Chancen habe. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, aber bei meinen Eltern und den Großeltern und bei fast allen war das natürlich so, die wenigsten waren Akademiker und irgendwann gab es mal den ersten Akademiker in der Generation, weil jemand gesagt hat, ja, ich bin ganz pfiffig, ich gehe jetzt auf die Uni, aber bisher ist noch niemand auf die Uni gegangen. Und man ist sozusagen aus einer sozialen Schicht aufgestiegen durch eigene Initiative und wollte nicht in dieser Schicht verharren und wollte es mal besser haben für sich und die eigenen Kinder. Und wenn man jetzt aber merkt, aha, diese Opferrolle, in der man ist, man hat ja nie die Chance, die wird belohnt und wird angesehen, kriegt einen hohen Status, dann ist es natürlich auch leicht, in dieser Opferrolle zu bleiben, sich vielleicht mit Leuten in diesen Opferrollen sozusagen zusammenzutun. Dann gibt es plötzlich so Opfergemeinschaften. Es gibt auch viele andere Untersuchungen, die zeigen auch Angriffe gegen vermeintlich Privilegierte kann man dann eher rechtfertigen. Also man ist dann auch schnell ungerecht gegenüber denen, denen es besser geht. und fragt ihn nicht mehr, warum es denen besser geht und kann es immer damit rechtfertigen, dass man ja selber in dieser Opferrolle ist und dass es einem schlechter geht. Und diese Neigung ist, glaube ich, in allen Menschen vorhanden und die ist schwer rauszubekommen. Es gibt immer eine Verlockung. Deshalb ist, glaube ich, diese ja, Fürsorgekultur, wie ich sie nenne, hat Nachteile. Und das ist ein Nachteil, dass es nicht primär darum geht oder nur noch darum geht, Opfer vor Schaden zu schützen und sie rauszuholen aus ihrer Opferrolle und ihnen zu helfen. Das wäre ja sozusagen das ursprüngliche Anliegen, sondern es gibt auch eine Belohnung und eine neue Form der Opferhierarchien. Also wer mehr vermeintliche Opferkriterien erfüllt auf der Liste, wird höher anerkannt. Und das führt eben nicht dazu, dass man sich mit Leistung hervortut und auch nicht, dass man Selbstwirksamkeit spürt, sondern das ist sowas ganz Ambivalentes. Ne? Man kriegt Anerkennung dafür, dass man ein Opfer ist, aber wenn man genau nachdenkt, will man ja eigentlich nicht leiden. Aber wenn man von seinem Leiden Anerkennung bekommt, entsteht diese Spannung, will ich da überhaupt raus aus dem Leiden?
Ja, wenn Opfer sein zu Leistungsmerkmal wird und wenn man dann Opferhierarchien bespielt durch diese Faktoren, dann trägt man auch Wettbewerb aus, aber auf einem anderen, in einem anderen Feld, wo eigentlich keine kreative oder produktive Leistung für die Selbstwirksamkeit steht, außer des Selbstleids. Ja,
ja, würde ich sagen, genau, es ist nämlich auch eine Statushierarchie. Ich würde es halt nicht Leistung nennen, aber ich weiß, wie Sie meinen. Also man macht dann auch Statusvergleiche, es gibt auch ein höher und niedriger, mehr und ein weniger. Man ist dann plötzlich geneigt, auch Opferkategorien zu finden. Ah, ich hatte auch mal eine Rechtschreibschwäche in der Schule. Oder Moment, wenn ich ganz lange drüber nachdenke, da hat mich doch wirklich auch mal jemand schlecht behandelt aufgrund meines Geschlechts. Also man fängt dann an, mit einem bestimmten Blickwinkel auf die Welt zu schauen. Mehrdeutige Aussagen werden immer so aufgelöst, zeigt auch die Forschung, dass es natürlich immer die Interpretation ist, die einem eigentlich schaden wollte. Also das kann man Experimenten zeigen. Manche Menschen würden sagen, ja, was er da gesagt hat, war so ein bisschen unbeholfen ausgedrückt. Und der andere würde sagen, nee, der war ganz bösartig und der wollte mir damit schaden. Also das führt zu einer bestimmten Art, das ist so ein bisschen so, wenn man mit dem Hammer durch die Welt läuft, sagt Paul Watzlawick, der Soziologe, dann ist irgendwann alles ein Nagel, auf den man hauen kann. Ja, oder wenn man mit einer Lupe durch die Welt läuft und schaut, ob ich irgendwas finde, und die Lupe wird immer größer, dann findet man immer irgendwo noch irgendwelche Ungerechtigkeiten, unter denen man leidet. Und das führt jetzt eher nicht dazu, dass man etwas Neues erschafft oder dass man Erfolg hat oder dass man sich anstrengt, sondern es führt eher dazu, dass man wie gesagt, nach diesen Nachteilen sucht, die teilweise gar nicht mehr wie noch vorhanden sind, aber überhaupt so gut wie keine Wirkung mehr entfalten.
Ich habe bei Ihnen auch die Wortkombination gelernt, die für mich neu war, moralische Vereindeutigung, dass man so diese komplexe Zusammenhänge moralisch klar klassifiziert und vereinfacht, oder?
Ja, das ist ein Phänomen, glaube ich, besonders der öffentlichen Diskussion, darum ging es mir ja sehr stark. Also wie hat sich die öffentliche Diskussion verändert? Wir alle können von allen Menschen beurteilt werden, wenn wir in den digitalen Medien sind. Das kann vor allen Dingen in den sozialen Medien, natürlich LinkedIn, Twitter, Instagram und so weiter, TikTok, Facebook. Da können, wenn ich da etwas poste, ein Video, eine Nachricht, ein Bild, kann jeder mich kommentieren und jeder kann dazu etwas sagen. Aber selbst wenn ich eine Webseite habe oder irgendwo anders auftrete, weiß ich, die ganze Welt kann mich potenziell beurteilen. Und das heißt, ich muss Reputationsmanagement machen. Ich muss davon ausgehen, Leute können mich falsch verstehen, vielleicht strategisch falsch verstehen, absichtlich falsch verstehen. Und dann ist es besser, klare moralische Signale zu senden. Also das meine ich mit Vereindeutigung. Also ganz klar bin ich entweder für Einwanderung oder dagegen oder für die Klimaschutzmaßnahmen oder dagegen. Sobald ich eine Mittelposition vertrete und sowas sage wie, ja, ich bin für Einwanderung, aber man sollte zum Beispiel schauen, dass Menschen, die das Asylrecht haben, dass man da besonders hinschaut, dass man den Ärmsten und Schwächsten auf der Gesellschaft, auf der Welt hilft, die wirklich die Hilfebedürftigen sind. Aber dann gibt es natürlich auch noch Wirtschaftsmigration. Da sollte man vielleicht mehr nach Leistungsprinzip auswählen und schauen, was sind die Fachkräfte, die wir gerne hätten, vielleicht auch die Akademiker, die nach Deutschland kommen sollen. Und das muss man irgendwie ausbalancieren. Und natürlich sollte auch nicht jeder kommen, ne? Aber schon genug sollten kommen. Wenn ich das anfange, so zu reden und so zu kommunizieren, habe ich nichts vereindeutigt, sondern habe sehr, sehr viele Signale gesendet. Der eine könnte das auslegen als, der will, dass alle Menschen nach Deutschland kommen. Der nächste könnte sagen, was, der will Einwanderung begrenzen. Der klingt ja wie so ein Rechtsradikaler. Das heißt, sobald ich das nicht vereindeutige, was ich sage, sondern komplex differenziert in der Mitte bin der Gesellschaft, dann kann ich von allen Seiten falsch verstanden werden. Und das möchte ich natürlich eher vermeiden, weil mich das was kostet. Ne? Es kostet mich jetzt Mühe, das zu erklären. Ich werde vielleicht angegriffen, falsch verstanden, falsch zitiert und so. Das will ich alles nicht. Also mache ich dieses besondere Reputationsmanagement. Und ich möchte auch ganz klare Signale an die eigene Gruppe senden. Also gerade Leute, die sich stark moralischen Gruppen zuordnen, die möchten nicht, dass man in der Gruppe falsch verstanden wird. Und Gruppen, das weiß man auch aus der Forschung, haben immer ein extremeres Bild von den anderen Mitgliedern, als es tatsächlich so ist. Also wenn man jetzt in Amerika, ist das ganz einfach, ne? Man fragt Demokraten und Republikaner, was denken die anderen Wähler denn über diese 10 Themen? Also man fragt die Republikaner, glaubst du, deine anderen Republikaner würden eine Frau oder einen Schwarzen zum Präsidenten machen? Und dann sagt dann ein Teil, ja, weiß nicht, was dann 60% sagen dann, ich weiß die Zahl nicht mehr, das ist jetzt einfach nur ausgedacht, um es zu exemplifizieren. Also 60% sagt dann, ja, könnte ich mir vorstellen, aber 30% sagt, nee, so schätze ich meine Kollegen nicht ein. Und am Ende kommt raus, 90% oder teilweise sogar über 90% aller anderen Wähler würden das vollkommen in Ordnung finden. Also man hat ein falsches Bild von der eigenen Gruppe und noch schlimmer von der anderen Gruppe, die Demokraten. Da gibt's so lustige Umfragen. Da werden Demokraten gefragt, wie viel glaubst du, wie viel Prozent der Republikaner haben ein Einkommen über 200.000 Dollar? Und dann sagen sie sowas wie die Hälfte. Ja, und am Ende sind so, das kann man rechnerisch sofort im Kopf sehen, klammern, das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht funktionieren, aber dann kommt am Ende raus, es sind 6% oder 8 maximal.
Und bei Demokraten sind es 12, ja?
Genau, sind vielleicht sogar ein bisschen weniger, oder dann werden die Republikaner gefragt, wie viel glaubst du sind LGBTQ, also homosexuell, lesbisch, transsexuell, von den Wählern der Demokraten, dann sagen die sowas wie 30%, ja, ein Drittel. Und die tatsächliche Zahl ist, glaube ich, so 6-7% in den USA, relativ gleich verteilt auf Demokraten und Republikaner.
Außer wenn man an Ivy League Universität studiert.
Ja, genau, das ist ein bisschen höher. Das ist auch interessant, bei selbst zu schreiben, das ist nochmal ein besonderes Phänomen. Aber man sieht sofort bei diesen ganzen Fragen, das Bild, das wir haben von der Eigengruppe und der Fremdgruppe, ist extrem verzerrt zu den moralischen. In dem Fall sind das natürlich, steht da immer auch eine bestimmte Moral dahinter. Ne? Das ist eine erstmal faktische Beschreibung, aber ein bestimmtes moralisches Weltbild steht oft dahinter. Sie sind verzerrt. Und deshalb will man auch in der eigenen Gruppe immer besonders starke Signale senden. Was aber auch natürlich dazu führen kann, wenn alle diese starken Signale senden, dass die Gruppe sich wirklich verschiebt. Weil wenn alle jetzt immer sehr, sehr stark signalisieren, wie unglaublich pro Einwanderung sie sind, dann traut sich überhaupt keiner mehr, zu sagen, naja, ich will die schon ein bisschen begrenzen, auch wenn ich sehr weltoffen und liberal bin. Und am Ende sagt auch keiner mehr was, dass man die Einwanderung begrenzen muss. Und dann ist es tatsächlich so, dass die moralische Veränderung durch solche Polarisierungseffekte, Verstärkungseffekte innerhalb von Gruppen, die zum Beispiel die Gruppen sich auch voneinander entfernen. Ne? Die Republikaner und die Demokraten haben sich immer weiter voneinander entfernt in den letzten 30 Jahren, vielleicht auch durch solche Effekte.
Obwohl die Schnittmenge gar nicht so gering ist. Das ist ja das Faszinierende dabei. Ich meine, die wollen ja so viel Gemeinsames, nur die artikulieren das auf eine andere Art und Weise, um diese, sie haben ja moralische Reinheit ins Spiel gebracht. Das ja. fand ich auch ja, sehr spannend, wenn sie das Problem, Phänomen dass, vielleicht oft, beleuchten.
Wenn man die Policy-Fragen ich würde dann ein Beispiel stellen aus würde. Eigenem. Also wie steht, also es gibt zwei verschiedene Podcast-Gast-Zelle. So, da werden 10 Fragen gestellt seit 30 Jahren. Und da ist tatsächlich so, dass der Median, also der Zentralwert, ne, nicht der Mittelwert, sondern der Zentralwert, hat sich immer weiter verschoben, vor allem weil die Demokraten immer weiter nach links gewandert sind. Also die Schnittmenge zwischen den sehr rechten Demokraten und den sehr linken Republikanern, ne, die ist kleiner geworden. Also da kann man schon sagen, das ist echte Polarisierung in den Meinungen. Aber bei vielen Fragen, ich glaube, darauf wollten Sie hinaus, wenn man so Leute fragt, wie stehst du zu, man sollte Kriminalität bekämpfen im eigenen Land? Ja, sind die meisten dafür. Menschen von geschlechtlichen, sexuellen Minderheiten sollten dieselben Rechte haben und sollten mit Respekt behandelt werden, sagen auch die meisten Leute, ja, egal was die wählen. Also das ist relativ, das sind die Leute relativ ähnlich. Aber in der Kommunikation, da gebe ich Ihnen recht, betont man dann diese kleinen Unterschiede oder drückt es mit anderen Worten aus und dann erscheint einem das in der öffentlichen Kommunikation viel drastischer, die Unterschiede, als sie in Wirklichkeit sind. Also die zum Beispiel die Kritik an der LGBTQ-Bewegung von dem republikanischen Lager ist jetzt auch ganz gut untersucht in den USA. Viele Beispiele kommen daher, weil das einfach so gut da erforscht wird, richtet sich nicht gegen die Lebenswirklichkeit von Schwulen, Lesben und so weiter. Also da haben die meisten Republikaner überhaupt kein Problem, dass sie so leben, sondern sie sehen LGBTQ, die Fahne und das Ganze als Signatur einer bestimmten progressiven Bewegung. Sie glauben, dass da noch andere Werte dranhängen und diese progressiven Werte, die sie den Demokraten, ihren Feinden zuordnen, die lehnen sie ab. Aber es wirkt dann natürlich so auf den ersten Blick, als würden sie Leuten absprechen, gleichgeschlechtliche Partner zu heiraten, was die meisten, wie gesagt, wenn man sie direkt fragt, nicht ablehnen. Deutschland ist das Beispiel Gendern vielleicht ganz aufschlussreich. Wenn man fragt, ist dir Gleichstellungspolitik wichtig? Ich glaube, Gleichstellungspolitik ist schon in den Grundzügen vielleicht sogar autoritär, weil sie über reine Gleichberechtigung hinausgeht und sagt, wir wollen Gleichstellung erreichen und das kann man oft nur mit Zwang erreichen. Aber lassen wir es mal hingestellt. Also wenn man das in Deutschland fragt, ist das ein wichtiger Wert für dich, Gleichstellungspolitik, die Männer und Frauen gleichstellt und ihnen mindestens die gleichen Chancen gibt, vielleicht sogar noch mehr tut, dann sagen 95% der Deutschen, das ist ihnen ein wichtiger Wert. Also 95% der Deutschen sind überzeugte Feministen, die das wollen. Aber 2/3 bis 3/4 lehnen Gendern ab. Also AkteurInnen zu sagen statt Akteure, ne, das generische Maskulinum nicht zu verwenden, sondern eine gegenderte Form. Die lehnen das ab. Aber in bestimmten Kreisen klingt man so, wenn man sagt, ich lehne Gendern ab, als sei man nicht für Gleichstellungspolitik. Aber auch das sieht man sofort, ist eine Fehlwahrnehmung. Das Gendern und die Gleichstellungspolitik gehören nicht zusammen. Das eine ist die Werte, die Leute haben. Da sind sich fast alle einer Meinung in Deutschland. Nur das Mittel, um das zu erreichen, ob man das über Sprachpolitik macht, ja, sogenannte inklusive Sprache oder über andere Wege, darüber scheinen sich Leute zu streiten. Aber in der Diskussion denkt man wieder sofort, wenn jemand das Gendern ablehnt, dann ist das ja auch jemand, der kommt von vorgestern und das ist jemand, der rechts ist und der will keine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und das ist ein Frauenfeind und typisch Mann und so weiter, typisch konservativ. Also die ganzen Vorteile kommen da rein in bestimmten Gruppen, obwohl das nachweislich, wie gesagt, gar nicht zusammengehört.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Und diese strikte Trennung der Ansichten, das führt ja dazu, dass man zu wenig miteinander konstruktiv diskutiert und sich konstruktiv reibt, weil man von vornherein schon eine klare Meinung hat und in eine Schublade ist. Also in eine Echokammer sitzt und sie gar nicht daraus wagen möchte oder niemanden da reinlässt, ja, der nicht reinpasst.
Ja, würde ich sagen, ist das Problem. Echokammern hat es auch immer schon gegeben in der Menschheitsgeschichte. Ne? Früher gab es den Stammtisch, da hatten alle eine Meinung und der andere Stammtisch, ne, paar Kneipen weiter, hatte vollkommen andere Auffassungen und man hat sich dann auch nicht so oft mit den anderen getroffen und auseinandergesetzt. Man hat auch früher immer nur eine Tageszeitung gelesen, entweder eine liberale oder eine konservative Tageszeitung. Die wenigsten haben 2 Abos gehabt, um mal 2 Meinungen sich einzuholen. Also man war schon irgendwie festgelegt und diese Polarisierungs-Echokammer-Effekte gibt es in einer moderaten Weise auf der ganzen Welt. Man trifft sich eher mit den Leuten, die dieselbe Meinung haben, tauscht sich da aus und möchte nicht jetzt von morgens bis abends konfrontiert werden mit Leuten, die vollkommen andere Meinungen haben. Ja, das ist vielleicht auch zu anspruchsvoll. Aber natürlich verstärken die sozialen Medien bestimmte Echokammer-Effekte, wenn man sagt, ich möchte die Signale für die eigene Gruppe senden und vielleicht auch die anderen angreifen. Auch das ist gut untersucht, damit ich Anerkennung von den anderen bekomme. Also ich möchte Statusgewinne haben, indem ich besonders scharf schieße gegen die Feinde, in Anführungsstrichen, obwohl die vielleicht eine Meinung haben, die nur wenig abweicht, gar nicht so verschieden ist von meiner. Da muss ich halt auch die Unterschiede stark betonen. Und interessanterweise ist dieses Phänomen der affektiven Polarisierung, also dieser Vorstellung, nicht nur ich habe eine andere Meinung als der andere, was ja in Ordnung ist in der Demokratie, sondern mit jemandem, der diese andere Meinung hat, möchte ich nichts zu tun haben. Ich möchte nicht in dessen Nähe sein. Ich möchte nicht, dass er meine Familie einheiratet. Ich möchte nicht, dass der mein Nachbar ist. Also emotionale, ne, affektive Polarisierung ist am stärksten nachweisbar in einer großen Studie in Deutschland unter Akademikern. Also es ist vollkommen faszinierend. Also die Leute, die besonders
progressiv und liberal sein sollten. Ne?
Im Mittel auch ein bisschen, wie Sie gesagt haben, ne, im Durchschnitt auch deutlich progressiver sind als der Rest der Bevölkerung. Natürlich nicht alle. Es gibt natürlich auch sehr konservative und rechte Akademiker, aber also im Mittel sind die etwas progressiver. Aber als Gesamtgruppe, interessanterweise, sind die sehr am stärksten Affekte vorsehen. Sie sagen am stärksten unter allen, ich möchte mit jemandem von der anderen Gruppe, also wenn man einen Grünenwähler sagt, das über einen AfD-Wähler und einen AfD-Wähler über einen Grünenwähler, das wäre vielleicht so ein Extrembeispiel, gar nichts zu tun haben. Ich möchte niemals mit denen reden, diskutieren, keine Nähe haben. Und da spielt auch dieser Reinheitsgedanke, glaube ich, auch eine Rolle. Also man möchte auch nicht gesehen werden mit denen. Man hat auch diese Angst, wenn man in der Nähe ist, vielleicht auch in der diskursiven Nähe, also mit Menschen redet über irgendwelche Themen, dass dann da irgendwas abstrahlt oder was von jemand von außen das sieht und dann sieht, man hat sich überhaupt mit denen abgegeben. Und das führt natürlich eher nicht dazu, dass man sich auseinandersetzt und ja auch die Argumente aneinander misst und schaut, wer hat die besten Punkte und sich vielleicht auch manchmal überzeugen lässt, dass man nicht überall so durchdachte Positionen hat, sondern es führt eher dazu, dass man sich ja in den eigenen Bunker zurückzieht. Und das ist, glaube ich, ein Problem der öffentlichen Diskussion, weil da immer Leute zuschauen. Wenn man, es gibt so Untersuchungen, die zeigen, wenn Leute von Angesicht zu Angesicht reden, also zu zweit, und niemand schaut zu, dann haben sie viel Respekt voreinander, erkennen auch an, dass sie Gemeinsamkeiten haben, nähern sich auch typischerweise an. Das hat die große Untersuchung Deutschland spricht von der Zeit gezeigt. Die wurde begleitet von Forschern. Da hat man Leute zusammengebracht, die sehr unterschiedliche Auffassungen haben und die wollten miteinander reden, aber keiner hat zugeguckt. Also die haben nur miteinander geredet. Man hat davor gefragt, wie denkst du über den Typen, mit dem du da jetzt redest, und danach. Und danach haben die Leute weniger Vorurteile gehabt, fanden die ein bisschen sympathischer, haben auch ihre Meinung ein bisschen geändert. Also es funktioniert, aber sobald man weiß, ah, jetzt bin ich in einer Runde und andere schauen mir zu oder wir beide reden jetzt, aber ich weiß natürlich, das wird gesendet und das könnte jemand von außen beurteilen, dann fängt man sofort an, unbewusst im Kopf dieses Reputationsmanagement zu machen. Dann möchte man wieder die richtigen Signale senden und möchte auf eine bestimmte Weise wirken. Dann geht es einem nicht mehr so sehr darum, sich überzeugen zu lassen.
Ich hatte auch ein ähnliches Erlebnis mit einem Gast, der bei mir im Videoraum war. Und ja, der wollte dann, dass wir die Folge nicht ausstrahlen, weil er Angst hatte, dass in seiner Gruppe meine Aussagen so negativ aufgefasst werden, weil er denen nicht vehement widersprochen hat, dass das seine moralische Reinheit in Frage zieht, alleine weil er zugehört hat.
Ja, und aber das gibt's leider, diese Effekte. Das ist natürlich schädlich für eine öffentliche Diskussion, weil man nicht verantwortlich ist, zum Glück, was andere sagen, Gesprächspartner sagen. Und man kann und muss auch nicht immer ganz vehement widersprechen. Manchmal hat man nicht die allerbesten Argumente. Also ich könnte jetzt sie erzählen, was ich denke. Das finde ich nicht so überzeugend. Mir fallen vielleicht nicht die besten Argumente ein, das zu widerlegen. Und ich bin zumindest nicht dafür verantwortlich. Es gab auch Fälle, wo Leute gelacht haben über einen Witz. Und klarerweise war Florian Schröder ist angegriffen worden für einen Witz, weil er über einen Witz von Serdar Somuncu gelacht hat in einer Sendung. Das sind beides Comedians und es war klar, es geht um einen Witz, also es war nicht ernst gemeint, es ging um eine Rollenprosa, ne? es ging um eine Show, also es war nicht die wirkliche Meinung dieser beiden Personen, sondern sie haben eine Rolle gespielt, aber selbst dafür ist er angegriffen worden, dass er über den falschen Witz gelacht hat. Also wenn man so weit geht, dass man nicht mehr über Witze lachen kann oder verantwortlich ist, dass man nicht immer jeder Meinung einer Person widerspricht, dann braucht man auch keine Diskussion mehr zu führen, weil es wird niemals so sein, dass alle Meinungen, die der andere hat, dass man mit denen übereinstimmt und dass die perfekt ausformuliert sind.
Aber man hat das Gefühl, dass man auch nicht diskutieren will, weil die anderen einfach so falsch liegen, dass es gar keinen Sinn macht, mit denen zu diskutieren. Und ich meine, sie haben ja auch Einschüchterungskultur oder Cancel Culture erklärt. Ich kannte den Fall nicht. Das war mit dem David Shaw. Ja, das ist ja ein Wunderkind. Also ich liebe ja solche Geschichten, wenn jemand so mit 13 schon Bachelor macht und mit 17 ja, schon Master abgeschlossen hat. Ja, das ist ja, ja, ein Wahnsinn. Vielleicht erzählen Sie die Geschichte. Ich fand das faszinierend.
Also David Shaw, der ist einer der wichtigen Datenanalysten der politischen Theorie in den USA. Und der hat für einen politischen Think Tank gearbeitet. Er war es nicht nur hochbegabt, wie man an dieser Karriere sehen kann. Also sehr, sehr früh, war so ein Wunderkind, Bachelor gemacht, Master gemacht und hat sich Daten angeschaut, vor allen Dingen, wie man Wähler auf die Seite der Demokraten bekommen kann. Er ist ein sehr progressiv-liberaler Demokrat. Das ist gar keine Frage. Da hat auch keiner dran gezweifelt. Er hat auch Obama geholfen bei seiner Kampagne. Viele sagen auch, er hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass Obama so erfolgreich war. Und er hat während der Black Lives Matter Demonstration, die nochmal besonders stark aufkam nach dem Tod von George Floyd. Da hat er mit Sorge getwittert, eine Studie von einem Wissenschaftler, einem schwarzen Politikwissenschaftler, der, glaube ich, jetzt in Berkeley ist, Omar Wasso heißt der. Und da stand so im sinngemäß drin, Proteste, die gewaltsam werden, haben meistens in der Geschichte den Republikanern geholfen. Also selbst wenn man für die richtige Sache demonstriert, zum Beispiel damals ne, für ethnische Gerechtigkeit, für die gegen die Diskriminierung von Schwarzen in den USA, also wenn man sich die richtige Sache einsetzt, aber die Demonstration dann selber ausartet oder bestimmte, man könnte vielleicht sagen, gewaltsame Form angenommen hat, es gab Todesfälle, es gab Plünderungen, es gab gewaltsame Ausschreitungen. Das muss auch gar nicht so sein, dass das wirklich die Demonstranten waren, ne, muss man sich gar nicht drauf festlegen, aber es war sozusagen im Rahmen dieser Demonstration ist es dazu gekommen. Da hat er einfach gewarnt und hat gesagt, pass mal auf, das ist gefährlich, das spielt den Demokraten, den Republikanern in die Hände. Und das hat man ihm aber ausgelegt als Kritik an der Black Lives Matter Bewegung insgesamt. Also es ist eindeutig nicht wahr, das konnte man auch klar lesen. Auch die Forschung war eindeutig klar und es war sozusagen eher ein Ratschlag oder eine Sorge. Und er hat dann seinen Job bei dem Think Tank, wo er damals gearbeitet hat, verloren. Inzwischen arbeitet er bei einem anderen, ist immer noch angesehen, macht Analysen für die New York Times. Also es hat ihm zum Glück nicht geschadet, aber in dieser sozusagen fieberhaften Zeit, wo es darum ging, immer die richtigen Signale zu senden, war das in Amerika sozusagen das falsche Signal. Und anstatt zu sagen, schau mal, deine Studie ist nicht gut recherchiert, ne? Die ist nicht relevant oder was du da zitierst, passt nicht oder du liegst daneben, man hätte ja auch mit Argumenten was sagen können, ist dieser Think Tank diesem Druck der ja sozialen Angriffe gegen ihn nachgegangen und hat ihn dann entlassen oder zumindest seinen Vertrag nicht verlängert. Und das Interessante ist, dass keiner, glaube ich, gezweifelt hat, dass er liberal und progressiv ist. Und das ist ganz oft so, dass im eigenen Lager, wenn alle so auf Aktivismus schalten und wie in so einem Kriegszustand sind, dass es dann nur noch Freund und Feind gibt und jeder, der so ein bisschen abweicht von der Linie, wird dann schon so als Apostat behandelt. Also wie jemand, der vom Glauben abfällt. In vielen Kirchen ist das ja auch im Christentum war das lange Zeit eine schlimme Sünde. Also die Menschen, die vom Glauben abfallen, im Islam ist das eine der schwersten Vergehen ist, vom Glauben abzufallen, die werden besonders hart bestraft. Also die nicht auf der Linie bleiben. Das ist im Aktivismus leider auch so. Ne? Da wird der Kritik, die auch hilfreich sein kann, um den Aktivismus zu verbessern, oft nicht gesehen als Hilfestellung, sondern sie wird gesehen als Verrat. Und wenn sich dann Leute zusammentun, dann fangen sie an, diese kleinen Unterschiede zu machen und dann sich innerhalb der eigenen Gruppe zu bekämpfen, anstatt die eigentlichen Feinde der offenen Gesellschaft zu sehen, ne, die am rechten Rand eher sitzen, die nicht daran gelegen ist, mehr Gerechtigkeit für ethnische Minderheiten herzustellen, gegen die geht man dann eben nicht vor.
Und wenn Sie in Deutschland diese Diskussion verfolgen, es gibt Cancel Culture oder es gibt keiner, wie würden Sie das einschätzen?
Ja, ich glaube, die ganze Diskussion ist verzerrt oder vertrackt, weil das Wort Cancel Culture Cancel ist ein Erfolgsverb, wie man in der Linguistik sagt. Ich habe sie dann gecancelt, wenn sie wirklich einen Job verloren haben oder ihnen der Auftritt abgesagt wurde und ihre Rolle ihnen abgesagt wurde, wenn ich irgendetwas zerstört habe mit meiner Absicht. Und jetzt dann wird immer darauf aufmerksam gemacht, naja, in Deutschland gibt es auch wenige Fälle, wo jetzt eine, was weiß ich, Lisa Eckert hat doch nicht wirklich ihren Job verloren, die ist ja immer noch im Fernsehen zu sehen, aber sie ist ja so scharf angegriffen worden, das war doch kein Canceln. Ah. Und der bessere Ausdruck ist, glaube ich, Empörungskultur. Canceln, also Jobverlust oder Auftrittsverlust oder irgendwelche wirklichen Nachteile fürs Berufsleben, das ist sozusagen der seltene Fall, der manchmal eintritt als Extremfall dieser Einschüchterungskultur. Aber der Grundgedanke dahinter ist, ich versuche nicht mit Argumenten eine missliebige Position zu bekämpfen, Also zu sagen, pass mal auf, was du gesagt hast, ist falsch aus den 5 Gründen oder hier sind die besseren Gründe, ne? Oder ich habe eine bessere Studie als du oder ich sehe es anders, ne? Und das sind meine Argumente. Das wäre der normale Weg, jemanden zu überzeugen, seine Meinung zu ändern, sondern ich versuche mit sozialem Druck ihn davon abzubringen, die Meinung zu äußern, oder ich will sogar ihn weghaben. Also ich will nicht nur die Meinung weghaben, die er vertritt, sondern auch noch die Person. Und dieser soziale Druck nimmt viele Formen an. In Amerika haben wir schon ein Beispiel gehabt. Da gibt es tausende Beispiele, Webseiten, die das sammeln. Also tausende Beispiele, wo Leute tatsächlich auch ihren Job verloren haben. Aber es reicht schon aus, dass der Druck entsteht, man sich dafür rechtfertigen muss, weil das sofort bei Menschen dazu führt, dass sie eine Abwägung machen und sagen, naja, wenn ich im Extremfall meinen Job verlieren kann oder angegriffen werde oder vielleicht jemand meine Kinder beleidigt, wenn sie in der Schule sind oder meine Adresse veröffentlicht oder mich bei meinem Arbeitgeber anschwärzt oder in meinem Freundeskreis oder einfach nur Beleidigungen oder Unwahrheiten über mich verbreitet. All das sind Kosten, die ich habe, die mit einer Meinungsäußerung verbunden sind. Und ich mache immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Lohnt es sich dann, diese Meinungsäußerung zu machen, die ich vielleicht machen möchte, zu der ich auch das Recht habe, für die ich vielleicht auch gute Gründe habe, wenn ich diese Kosten habe. Und dieses Phänomen der Einschüchterungskultur ist weit verbreitet und gibt es seit Anfängen der Menschheit. Also mein Lieblingsbeispiel ist Sokrates. Sokrates musste einen Giftbecher trinken und wurde getötet dafür, dass er offiziell war natürlich der, dass er die Götter verachtet hat und die Jugend verführt hat, aber in Wirklichkeit wollten die Leute nicht, dass er seine Fragen stellt und dass er auf diese kritische Weise redet. Oder in der Kulturrevolution in China, wer nicht auf vollkommunistischer Linie war, wurde hingerichtet. Das waren sozusagen Extremformen und heute ist es eher diese Form, dass wir mit nicht mehr, die Menschen sterben zum Glück nicht mehr, aber wir arbeiten mit sozialem Druck. Das ist halt die neue, etwas subtilere Form, die wir verwenden, um die Leute davon abzuhalten, etwas zu sagen, was wir nicht wollen. Und das dient nicht einer offenen Gesellschaft, das dient auch nicht der freien Diskussion und Kommunikation, sondern es sind halt diese sozialen Mittel. Ja.
Wie geht man damit um, wenn man jetzt mit einem moralischen Totschlagargument in eine Diskussion...
Es gibt da auch keinen Königsweg. Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen, Cass Sunstein ist ein Jurist aus den USA, der auch viel so psychologische Forschung macht, der hat ein Paper geschrieben, was man beim Shitstorm macht, ne? Also man wird jetzt angegriffen, Einzelpersonen oder Firmen werden angegriffen, was soll man machen? Und viele reagieren falsch. Also das, was typischerweise Leute machen, ist, sich erstmal entschuldigen. Weil wir das aus dem Alltagsleben gewohnt sind. Also wenn ich sie jetzt auf der Straße anremple, auch wenn ich selber nicht schuld bin, weil mich jemand geschubst hat, würde ich mich trotzdem bei ihnen natürlich entschuldigen. Weil man sich lieber einmal mehr entschuldigt als einmal zu wenig und man signalisieren will, dass es wirklich jetzt keine Absicht war. Ne? Und wenn ich mich nicht entschuldige, wäre es schon irgendwie komisch. Wenn Sie mir jetzt sagen, also was die da geschrieben haben vor 3 Wochen, das hat mich zutiefst verletzt, dann würde ich sagen, oh, das tut mir leid, dass ich Sie da verletzt habe, wusste ich nicht. Ja, das wäre normalerweise die Reaktion. In der Online-Welt ist es aber genau umgekehrt. In dem Moment, wo Sie sagen, es tut mir leid, dass ich es gemacht habe, haben sie ein Schuldeingeständnis gemacht und die Leute, die sie angreifen beim Shitstorm, die wollen nicht, dass man sich entschuldigt oder die wollen nicht für Gerechtigkeit sorgen, sondern typischerweise wollen sie wahrgenommen werden von anderen als Leute, die sich aufregen, weil sie damit zeigen, ich habe hier ein moralisches Problem. Also sie wollen als Empörte wahrgenommen werden. Zeigen viele Studien, Leute, die zum Beispiel mit Klarnamen sich aufregen, also Leute, die mit Klarnamen unterwegs sind, also die erkennbar sind, regen sich mehr auf als Leute, die anonym unterwegs sind. Also sie wollen erkannt werden als diese Person, die sich da besonders aufregt. Je später sich Leute einschalten in so einen Shitstorm, desto emotionaler und wilder werden die Beschuldigungen, desto weniger ist es sachorientiert. Also es geht um etwas anderes. Und die nutzen dann dieses halbe Schuldeingeständnis oder diese Entschuldigung eher als Beweis, die Person hat wirklich was falsch gemacht, um dann noch härter zuzuschlagen. Die typische Reaktion sollte eigentlich sein, dass man, wenn man nichts falsch gemacht hat oder zumindest glaubt, nichts falsch gemacht zu haben, sich nicht zu entschuldigen und standhaft zu bleiben und sachlich zu antworten. Das funktioniert nicht immer, kann auch nach hinten losgehen, aber es ist auf jeden Fall eine Strategie, die man verfolgen sollte. Und viele Leiter von Institutionen haben immer so diese, ne, die Angst, was falsch zu machen und wollen dann ganz überhastet, eilig, haben sie Angst vor dem Shitstorm und antworten, muss ich immer klar machen, es gucken ja auch alle moderaten Leute zu. Also die 5 Leute, die sich da oder die 100, wie auch immer, ne, die sich da so aufregen und sich empören und inszenieren, ist ein ganz kleiner Ausschnitt nur von allen Menschen, die das sehen. Und die Mehrheit findet das wahrscheinlich sehr lächerlich und findet es dann auch gut, wenn man standfest bleibt. Aber insgesamt ist es sehr schwer, gegen diese Einschüchterungskultur vorzugehen, weil natürlich erstmal jeder kann sich äußern öffentlich. Man kann sich auch anonym äußern. Es ist schwer, so Leute zu stoppen. Und wenn sie sich einmal eingeschossen haben auf eine Person, ist es auch schwer, die Leute mit Argumenten zu überzeugen. Das haben wir auch immer wieder gesehen. Ne? Es kam dann raus, was die Person gesagt hat, war gar nicht schlimm oder war anders gemeint. Es ist lange richtig gestellt, aber wenn die Leute sich schon festgelegt haben, dass der jetzt der Böse ist oder die, dann lassen sie sich auch nicht mehr davon überzeugen, dass es anders ist. Also ich habe selber auch mal sowas erlebt. Ich habe eine Kolumne geschrieben beim Deutschlandfunk, Kritik am Begriff des strukturellen Rassismus. Das haben Leute in falschen Hals bekommen, als würde ich Rassismus leugnen. Es ging aber um einen Begriff, der zu weit gefasst ist, um die Phänomene zu erklären. Der Artikel war mit Studien verlinkt. Es war eigentlich alles sonnenklar, was da drin steht. Und dann haben die Leute angefangen. Ich habe mich auch immer schön geantwortet und ihnen erklärt, dass sie es falsch verstehen und dass man die an den Quellen das eindeutig nachlesen kann. Und irgendwann haben die Leute an den Quellen gezweifelt, obwohl das offizielle Quellen waren, zum Beispiel von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und manche haben mir dann den anderes Text vorgeworfen. Also das, was vor dem Text stand, was von Deutschlandfunk kam, was nichts mit meinem Text selber zu tun hatte, wo man eindeutig sehen konnte, das war gar nicht von mir. Also selbst das wurde dann zum Vorwurf gemacht. Also weil die Leute dann nicht mehr verstehen wollen, um was es wirklich geht. Die wollen auch keine Argumente mehr hören, sondern sie haben sich darauf festgelegt, aha, da hat jemand was falsch gemacht. Das war auch, ich glaube, um das Jahr 2001, also wo alle so zu Hause saßen, Corona, ne, man wollte sich erst besonders antirassistisch geben und Leute hatten nichts zu tun und waren schnell mit dem Daumen, um es erstmal vorsichtig zu formulieren. Aber da habe ich auch gemerkt, denen ging es nicht um Argumente. Das waren teilweise Journalisten und kluge, gebildete Menschen, Leute, die habilitiert waren in den Fächern, die dann nicht mehr klar gesehen haben. Und dann habe ich irgendwann den Punkt gemerkt, bei einem Punkt gemerkt, es bringt nichts, den Leuten das zu erklären. Ich habe trotzdem weiterhin ruhig geantwortet. Ich habe die Sachen verlinkt. Und irgendwann habe ich auch gedacht, jetzt kann man auch mal aufhören, weil ich sie nicht überzeugen werde. Aber vielleicht habe ich wenigstens die von außen zugeschaut haben, die das wirklich wissen wollten, um was es geht, die Chance gegeben, ihr Urteil sich zu bilden. Und dann konnten sie ja schauen, welche Quellen ich hatte, welche Quellen die anderen hatten. Aber ich glaube, mehr kann man dann auch nicht erwarten. Und man muss sich darauf gefasst machen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wird man angegriffen, weil es zu verlockend ist für diese statusgetriebenen Menschen, jemanden anzugreifen, der einen hohen Status hat. Also je berühmter jemand ist, desto häufiger wird er angegriffen. Schauspieler, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, Politiker, die werden von morgens bis abends angegriffen, weil sie halt ständig einen herausfordern. Sie sind halt ständig da und haben diesen hohen Status und diese Anerkennung, die Aufmerksamkeit, die alle ihnen zollen. Also will man da auch die Fehler finden. Das gehört mittlerweile zum Berufsprofil dazu. Shitstorm-Resilienz.
Ja, genau. Bei solchen Diskussionen mag ich die Frage von Hans Rösling, der immer sagt, gibt es grundsätzlich Argumente, die dich von einem Gegenteil überzeugen, was du behauptest? Wenn du keine Argumente sehen willst und sehen kannst, dann ist das eher eine Frage des Glaubens, nicht eine Frage des Wissens.
Ja, aber es gibt auch diese Studien zu identitätsschützenden Denkfehlern, also selbst die Menschen, die sagen, ja, natürlich, zeig mir die besten Argumente, haben aber dann auch eine Eigenschaft, das kann man zeigen, vor allem, wenn sie sehr gebildet sind, interessanterweise, und sehr intelligent sind. Also gerade die sogenannten kognitiven Eliten, so nennen das die Forscher, sind da besonders anfällig. Die lesen dann wiederum das, was vielleicht dagegen sprechen würde, sehr selektiv. Also da gibt es so Experimente, wo man so Zahlen einschätzen muss, wirkt diese Hautcreme zum Beispiel, ne, da kriegt man so Zahlen rein, in den Fällen hat sie gewirkt, in so und so vielen Fällen hat sie nicht gewirkt, rechnet man gegeneinander und guckt, ob es häufiger als die Kontrollgruppe wirkt, ne, so wie das ein Wissenschaftler macht. Und da sind Leute ziemlich gut darin, einige. Und wenn man denen aber sowas gibt wie, glaubst du, dass die Todesstrafe in den USA dazu führt, dass es weniger Verbrechen gibt? Und die Republikaner, die eher pro Todesstrafe sind, egal welche Zahlen man denen gibt, bei denen kommt immer raus, Todesstrafe führt dazu, dass die Verbrechen runtergehen. Und die Demokraten, egal welche Zahlen man ihnen gibt, denken immer, nein, das hat keinen Effekt auf die Verbrechen. Selbst wenn die Zahlen etwas anderes zeigen. Und da sieht man, sie sagen zwar oberflächlich, ich will mich überzeugen lassen, gib mir mal die Daten, Aber natürlich setzen da auch wieder Selektionsprozesse ein. Und wahrscheinlich gibt es sowas wie Identitätsschutz. Also wir haben sowas wie eine moralische Identität. Das habe ich in meinem letzten Buch Aufgeregte Gesellschaft ein bisschen beschrieben. Die wollen wir schützen. Das Gegenargument, jede Person, die eine andere Meinung hat, aber auch bloße Fakten in der Welt sind eine potenzielle Herausforderung, wenn sie meinem Weltbild widersprechen. Und wir haben Mechanismen, die dann automatisch ablaufen, die dann anfangen, das einzuordnen und wegzudrängen, um diese kognitive Dissonanz, diese innere Spannung nicht zu erzeugen. Ne?
Also Meistheit-Bias, was Sie auch...
Genau, Meistheit-Bias ist das Stichwort im Englischen. Ich nenne das jetzt Identitätsschütze, Denkfehler. Ne? Also es ist eine bestimmte Form von Bestätigungsirrtum, aber der normale Bestätigungsirrtum, das ist eher so, wenn ich irgendeine Hypothese habe, suche ich eher nach Bestätigung als nach Falsifikation. Das passiert allen Menschen und das kann man lernen, methodisch sozusagen auszuschließen. Also wenn ich jemandem sage 2, 4, 6, 8, welche Zahl kommt als nächstes, sagen die meisten Menschen 10, 12, 14. Wenn ich sage, nee, aber jetzt finde mal heraus, was das wirklich für eine Reihe ist, müsste man eigentlich auch mal minus 7 und 13 sagen, weil man ja gar nicht weiß, ob es plus 2 ist. Aber sobald man sich festgelegt hat, 2, 4, 6, 8 plus 2, fragt man immer nur noch nach dem, was das bestätigt, aber nicht, was es falsifiziert. Das ist sozusagen, das kann man sehr schnell lernen, das ist wissenschaftliche Ausbildung. Aber dieser Meistheit-Bias, das ist irgendwie tiefergehend, hat wahrscheinlich mit der moralischen Identität zu tun und da hilft einem Intelligenz nichts, da hilft einem Bildung nichts und da besteht eine gewisse Gefahr, dass man, wenn man eine bestimmte ideologische Prägung hat oder sich bestimmt einem bestimmten moralischen Lager zuordnet, dass man da besonders stark anfällig ist, alles immer hinzudrehen. Und bisher kann man eigentlich nur sagen, die ständige Auseinandersetzung mit anderen, die einen herausfordern, deshalb ist ja so wichtig, dass man andere Meinungen hat, dass die einem sagen, nee, ich sehe es vollkommen anders. Da muss man erstmal geschockt sein und dann kann man erst sozusagen sich selber in Frage stellen. Aber sonst funktioniert es offenbar nicht so gut.
Bei solchen Meistheit-Biases und Confirmation-Bias on Steroids, das ist ja die Frage. Ja, das ist
eine gute Beschreibung. Genau. Hat das der Stanovic so gesagt?
Ich weiß es nicht, ich habe das jetzt irgendwie aufgeschnappt bei Ihrem Buch, weil mir das sehr spannend vorkam. Und die Frage ist, dass einige Veröffentlichungen nicht zustande kommen, weil man eigentlich das eigene Weltbild mit diesen konterkarieren würde. Ja, und das ist eigentlich für die wissenschaftliche, der Sinn der Wissenschaft wird damit untergraben, weil man sich permanent nach oben irrt und etwas wieder in Frage stellt und was Neues findet.
Ja. Das ist eine große Gefahr. Also, dass es auch sowas gibt wie eine Wissenschaft mit Schlagseite. Das hat in einer Studie auch einen interessanten Namen. Die haben das White Hat Bias genannt, nach dem weißen Hut im Cowboy-Film. Also früher bei den Cowboy-Filmen hatte der Böse den schwarzen Hut auf und der Gute hatte den weißen Hut auf. Und Forscher, die den weißen Hut aufhaben, haben vielleicht die Neigung, den Missstand oder das Problem, was sie untersuchen wollen, was sie zeigen wollen, besonders deutlich zu zeigen. Und wenn sie das machen, dann neigen sie aber dazu, es zu übertreiben. Es gibt eine Fehlleistung dazu, die hat sogar einen Namen in der Forschung und die heißt White Hat Bias. Also wir kennen das aus dem Cowboy-Film. Der Cowboy mit dem schwarzen Hut früher in den Filmen war der Böse, der mit dem Weißen war der Gute. Und das gibt es natürlich auch in der Wissenschaft, dass Leute so sehr überzeugt sind von ihrem moralischen Auftrag, den sie haben. Sie kämpfen auch wirklich, untersuchen ein Gebiet, wo es wirklich um Nachteile geht, dass sie dann aber verlockt sind, die Daten auch alle immer so zu lesen, dass sie ihre These bestätigen. Das war so ein Beispiel, wo es darum ging, ob zuckerhaltige Limonaden zu Übergewicht führen. Und die Studie konnte das nicht belegen, dass Leute, die sehr viel zuckerhaltige Limonaden trinken, dass die dadurch übergewichtiger wurden. Aber die haben ohnehin sich schon so schlecht ernährt, dass es wahrscheinlich keinen weiteren Effekt hatte. Und man wollte natürlich die Leute davon abhalten, zuckerhaltige Limonade zu trinken. Und es ist auch grundsätzlich gut, wenn Leute sich gesund ernähren, weil das für die Lebenszufriedenheit und Krankheiten und Lebenserwartung und so weiter, das hat ja sehr viele positive Wirkungen. Aber sie haben die Daten dann so hingedreht, dass das rauskam, obwohl die Daten das eigentlich nicht bestätigt haben. Und das kann man natürlich generalisieren auf alle Formen von aktivistischer Wissenschaft. Es ist immer gefährlich, wenn man ein bestimmtes Ziel hat, was man in der Gesellschaft verändern will oder was man untersuchen will, dass man dann nicht mehr alle Daten sieht. Dazu gab es jetzt mehrere große Studien, wo Forscher zum Beispiel befragt wurden, was ist, wenn es ein Ergebnis jetzt rauskommt, das deiner Weltanschauung widerspricht. Also zum Beispiel gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen Gruppen. Angenommen, man findet jetzt biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die zu einem Teil erklären können, warum es das Gender Pay Gap gibt. Man würde das jetzt rausfinden, dann sagen ganz viele nein, diesen Forscher oder diese Forscherin, die das publizieren möchte oder diesen Artikel würde ich versuchen zu unterdrücken oder ich würde beim Peer-Review-Prozess dann da schlechtere Einschätzungen geben. Also sie würden eine bestimmte moralische Vorstellung haben, wie die Welt sein soll, egalitär, ne, alle sollen gleich sein, auch darauf abbilden, wie es tatsächlich ist. Ist es so, dass es diese Unterschiede gibt oder nicht gibt? Und das ist, glaube ich, immer ein großes Problem, weil die Wissenschaft sollte eigentlich Leute belohnen, die
falsifizieren,
guten Argumenten dem Mainstream widersprechen und die vielleicht überraschende neue Erkenntnisse bieten. Oder man sollte mit besseren Methoden untersuchen, ob das Forschungsergebnis stimmt. Man kann ja die Zahl der Versuchspersonen vergrößern, andere Faktoren einrechnen. Aber man muss erstmal rausfinden, wie die Fakten sind, sonst kann ich die Fakten ja auch nicht ändern. Sonst kann ich gar keine Politik machen. Die Gefahr ist, dass man aber schon ein bestimmtes Bild hat, was am Ende rauskommen soll und dann gar nichts mehr untersucht. Das ist, glaube ich, weil Aktivismus anders funktioniert als Wissenschaft. Im Aktivismus wird eher, wie gesagt, der belohnt, der auf der richtigen Seite ist, der die richtigen Signale sendet und nicht so sehr der, der widerspricht. Und das ist grundsätzlich eine Gefahr. Es gibt viele, viele Beispiele. Ein Beispiel aus der Ökonomie, was ich im Buch nenne, sind Duflo und Bernagy, die beiden Nobelpreisträger in Ökonomie, die gezeigt haben, dass diese Mikrofinanzierung nicht den Effekt hat, den sich alle erhofft haben. Diese
Mikrokredite,
haben. Mikrokredite. Es gab sehr viele Initiativen. Es wirkte wie die Wunderwaffe gegen Armut. Man gibt Leuten in sehr armen Regionen ohne eine Sicherheit einen kleinen Kredit. Davon können sie sich dann vielleicht Saatgut kaufen oder eine kleine Landmaschine, können das investieren. Das machen die Leute auch. Sie investieren auch. Sie verwenden das nicht für den eigenen Hedonismus. Es hat auch gewisse Effekte gehabt. Das konnten die auch zeigen in ihren groß angelegten Untersuchungen. Man hat große Experimente gemacht in verschiedenen Ländern. Aber es klappt es hat nur kurzfristige Effekte und es hat nicht langfristig aus der Armut herausgeführt und zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum geführt, wie man sich das vorgestellt hat. Jetzt waren aber schon Milliarden Gelder in solchen Banken investiert. Viele Leute standen dahinter, haben sehr große Hoffnungen reingesetzt. Und dann wurden die erstmal die ersten Jahre, als die ihre Sachen publiziert haben, wie Aussätzige behandelt, weil sie so schienen, als würden sie eine großartige Idee, nämlich Menschen aus der Armut zu helfen, bombardieren. Aber natürlich haben sie sich zum Glück am Ende durchgesetzt, weil sie zeigen konnten, das ist nicht das richtige Mittel. Wir müssen bessere Mittel finden. Es bringt nichts, jetzt auf wirkungslose Mittel zu setzen. Und das ist, glaube ich, in ganz vielen Bereichen so, dass die Gefahr besteht, dass man den Strukturen zum Beispiel auch sehr viel zumutet und sagt, irgendwelche Strukturen führen dazu, dass es den Menschen schlecht geht. Aber es kann niemals so sein, dass die Menschen selber auch ein bisschen Initiative zeigen müssen, dass es auch an ihrem Verhalten liegt, dass sie ihre Verhalten ändern müssen. Das klingt dann schon immer fast schon so ein bisschen arrogant, wenn man sowas behauptet von oben herab. Aber natürlich sind das auch Faktoren, wie man es schaffen kann, im Leben fortzukommen und Erfolg zu haben. Genau, und das ist ein großes Problem, weil natürlich auch in der Wissenschaft es wichtig ist, das Signal zu senden. Man wird von den Kollegen beurteilt. Die Kollegen haben ähnliche moralische Vorstellungen. Man möchte jetzt da nicht als Außenseiter oder Abtrünniger wirken, aber es schadet der eigentlichen Wahrheitssuche.
Und Herr Professor Hübel, wie kommen wir vom Moralspektakel zum moralischen Fortschritt?
Ja, genau. Es gibt zwei Thesen dazu. Die eine These ist, es gibt moralischen Fortschritt. Und das Moralspektakel ist so ein bisschen ein Nebeneffekt. Ja, es gibt die große Welle des progressiven Wandels auf der ganzen Welt. Gerade wird das ein bisschen wieder zurückgefahren in einigen Weltregionen, zum Beispiel in den USA. Aber im Mittel werden die Leute weltoffener, liberaler, demokratischer und haben auch ein Interesse daran, freier zu sein. Auch wenn natürlich die autoritären Herrscher in vielen Ländern, Russland, Iran, inzwischen leider auch Türkei und so weiter, auch da stark dagegen wirken. Aber es gibt erstmal diese Bewegung und dann gibt es halt also sozusagen als Schaumkrone auf dieser großen Welle gibt es noch das Moralspektakel, weil in dem Moment, wo ich merke, das sind die tollen Werte, wird es immer eine Gruppe geben, die sich damit selber darstellt. Mhm. Das ist die eine These, die sagt, müssen wir halt in Kauf nehmen. Und ich bin aber etwas pessimistischer. Ich glaube, mit den neuen digitalen Medien gibt es starke Anreize, wirklich dann auch die falschen Sachen zu machen, wie zum Beispiel diese Mikrofinanzierung, dass es dann über Jahre die falschen Methoden gibt, nur weil das das richtige Signal sendet. Und deshalb plädiere ich sehr stark für diese evidenzbasierte Politik. Policy könnte man auch sagen, man kann das auch auf Firmen übertragen, also sich wirklich zu fragen, was sind die besten empirischen Daten, die wir haben, zum Beispiel Our World in Data, was sind die besten Experimente in der Ökonomie, in der Sozialwissenschaft, in der Psychologie, die besten großen Erhebungen, die großen Metastudien und davon ausgehend erstmal zu schauen, was bringt etwas als politisch-moralisches Mittel, um die Welt zu verbessern und was sieht nur gut aus, aber bringt nichts. Mhm. Also für Firmen, Diversitätsprogramme, alle Firmen wollen was gegen Diskriminierung machen, sollte man auch tun, selbstverständlich, das ist ein Menschenrecht, steht im Grundgesetz, man sollte versuchen, nicht zu diskriminieren. Es gibt immer unbewusste Neigungen, vielleicht doch Unterschiede zu machen. Man hat irgendwelche Vorurteile, man sollte das bekämpfen. Jetzt gibt es hier den Vorschlag, macht doch Diskriminierungstrainings in euren Firmen, in euren Institutionen. Da könnt ihr dann lernen am Wochenende oder in so einem einwöchigen Kurs, wie ihr Vorurteile abbaut. Diese Trainings kann man aber zeigen, empirisch haben wahrscheinlich keinen Effekt. Eher vielleicht sogar negative.
Weil man auf das Trennende fokussiert und nicht auf das Verbindende.
Zum Beispiel, man fokussiert auf das Trennende, Leute zeigen Reaktanz, oft sind das auch die falschen Annahmen. Man kann nicht durch einige Trainings oder sprachliche Veränderungen oder bestimmte Aufmerksamkeitsveränderungen, nachhaltige Änderungen erzielen. Es gibt eine große Metastudie auf der ganzen Welt zu Programmen, die Vorurteile abbauen. Und egal, welches Programm man sich anschaut, die meisten haben keine Wirkung oder wenn sehr kleine Wirkung und wenn sie Wirkung haben, auch leider immer nur so kurzfristig. Für ein paar Monate hält das vielleicht an. Fußballspiele zwischen ethnisch verfeindeten Gruppen, Hörspiele, die man sich anhören oder wie gesagt, Diskussionsrunden, Musikprogramme mit verschiedenen Leuten, also alle diese Dinge sind ausprobiert worden, haben aber nachweislich keinen Effekt. Aber Mentorenprogramme funktionieren sehr gut. Deshalb sollte man da zum Beispiel eher auf Mentorenprogramme setzen, weil die tatsächlich einen Effekt haben.
Und Professor Hübel, vielleicht zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir immer drei Fragen, die würde ich Ihnen auch gerne stellen. Gibt es aus Ihrer Perspektive ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark beeinflusst oder geprägt hat?
Also in jüngster Zeit, das Buch, das Sie schon angesprochen haben, My Side Bias von Keith Stanovich. Das ist jetzt keine leichte Lektüre, das ist schon sehr verdichtet, aber es ist trotzdem gut lesbar, wo es genau um diese identitätsschützenden Denkfehler geht. Und wenn man, sagen wir mal, sich für gebildet, progressiv hält, interessiert an den großen politischen Bewegungen, dann ist das ein bisschen Augenöffner, weil man merkt, man ist selber vielleicht Teil der Gruppe, die am stärksten anfällig ist für bestimmte Denkfehler. Obwohl man immer denkt, natürlich, wenn man so reflektiert ist, ne, auch sagen wir in der Philosophie, in den Geisteswissenschaften und so viel über diese Themen nachdenkt, dass man auch besonders sensibilisiert für viele Fallstricke des Denkens, aber es scheint gerade nicht so zu sein. Also das war für mich ein großer Augenöffner. Es war auch ein Anlass, mein eigenes Buch als radikale Selbstkritik zu schreiben, also zusammenzutragen, wo man sich vielleicht selber auch etwas vormacht. Ist ja wie in so einer Selbsttherapiesitzung. Man muss auch mit sich selber hart ins Gericht gehen. Ich glaube auch, das war immer die Stärke des progressiven Denkens bis vor kurzem. Harte Selbstkritik, also im, sagen wir, eher konservativ-traditionalistisch rechten Lager, war Selbstkritik nicht so eine hohe Tugend. Das war eher im linken Lager zu finden. Also ich glaube, das ist klassisch progressives Denken. Ist uns vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren etwas abhanden gekommen. Das hat mich sehr, sehr geprägt, dieses Buch. Und das würde ich jedem empfehlen, der darauf Lust hat. Andere Bücher, so wie Rosling, Factfulness und so, die helfen, glaube ich, auch. Aber ich glaube, das ist mittlerweile ja auch mehr durchgedrungen, dass wir oft uns verschätzen, was die Einschätzung der Welt betrifft.
Was würden Sie einem 20-jährigen Philipp empfehlen, wenn Sie meinen Ratschlag schicken könnten?
Also ich habe meine intellektuelle Karriere sehr viele Irrwege beschritten. und mich mit Themen beschäftigt und versucht, immer alles so von Grund auf zu verstehen und die ganz großen alten Denker von Deckel zu lesen. Und vielleicht hat das auch positive Spuren hinterlassen. Aber wenn ich jetzt nochmal studieren könnte, dann würde ich mir selber raten, PPE zu studieren, Philosophy, Politics and Economics, idealerweise an einer tollen Universität wie Oxford oder Cambridge. Ich weiß nicht, ob es das an allen Universitäten gibt. Ich glaube, inzwischen gibt es das auch in Deutschland. Das ist so ein Grundlagenstudium, könnte man sagen, Sozialwissenschaften, Philosophie, Ökonomie. Und ich glaube, das ist die beste Voraussetzung, um so die großen Umbrüche in unserer Zeit zu verstehen. Und ich würde ein bisschen weniger mich mit Heidegger-Lektüre und Hegel-Vorlesungen und so weiter rumschlagen, mit denen ich mich als junger Student herumgeschlagen habe, weil ich dann noch so ein bisschen gedacht habe, dass die Texte, die man nicht verstehen kann, auch diese tiefe Weisheiten haben. Und heute glaube ich, dass manchmal es nicht nur am Leser liegt, wenn man etwas nicht versteht, sondern vielleicht auch am Text.
Von der philosophischen Richtung her, mir persönlich, als Stoizismus sehr nah kommt. Und ich meine, man sagt ja, das ist die Philosophie der Straße, weil die so pragmatisch und so praxisorientiert ist. Ich konnte damit sehr, sehr gut leben und finde das eine tolle, tolle Philosophie.
Ja, wird selten unterrichtet an Universitäten. Die Stoa war ja auch eine lange Epoche, ne, in Griechenland und in Rom. Aber also gerade heutzutage, wenn man sich so Coaching durchliest, Beratungsbücher, dann denkt man jedes Mal, also Epiktet und Marc Aurel haben das viel, viel besser und genauer formuliert vor 2000 Jahren. Muss man eigentlich kein Beratungsbuch heute lesen, kann man auch da reinschauen.
Und die abschließende Frage, die vor allem bei den Philosophen besonders spannend ist, was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Also ich glaube, dass die Frage falsch gestellt ist und ich glaube, der Fehler kommt daher, dass die Dinge, die wir tun, einen Sinn haben und auch die Dinge, die wir herstellen, die Artefakte und so weiter, die haben einen bestimmten Sinn im Sinne von einem bestimmten Ziel und einem bestimmten Zweck und wir extrapolieren das dann auf die Natur und unser eigenes Leben und ich glaube, dass unser Leben sinnlos ist, aber nicht in der Oberflächenweise sinnlos, so wie man sagen kann, es ist sinnlos, einen Brief an jemanden zu schicken, der umgezogen ist, weil er ihn vielleicht nicht bekommt. Oder es ist sinnlos, zu versuchen, 100 Meter schneller als 5 Sekunden zu laufen, weil man das einfach physisch nicht schaffen kann, sondern es gibt so eine Art tiefe existenzielle Sinnlosigkeit, ne? Dass es nichts weiter gibt als das Leben, das wir haben und dass danach alles vorbei sein wird. Deshalb ist meine enttäuschende Antwort, dass es keinen Sinn gibt und die Sinnsuche eigentlich aus einer Selbsttäuschung heraus entstanden ist.
Diese Antwort ähnelt sehr vielen Philosophen, die bei uns schon waren. Herr Professor, ich glaube, dass Ihr Studium und Ihre Auseinandersetzung mit dieser Materie helfen, diese Antwort zu liefern. Ich danke Ihnen herzlichst für ein wunderbares und vielleicht auch mutiges Gespräch, weil manchmal solche Themen gar nicht so einfach in die Öffentlichkeit schaffen. Ich danke Ihnen herzlichst.
Ich danke Ihnen.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.